Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Ein wunderschönes und herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Heute mit The Man, The Myth, The Legend, aber wir kommen gleich auf ihn zu. Lieber Herr Stürmer, schaut's gut aus.
Herr Hauser, meine Verehrung. Es ist mir ein innerliches Blumenpflücken wieder dabei zu sein.
Ja, das ist sogar eine innerliche Kräutertinktur.
Kräutertinktur, wir sind jetzt schon wieder bei der dritten Folge, wo es um keinen Alkohol geht, eigentlich nur um antialkoholische Sachen,
ja,
die man natürlich mixen kann.
Ich würde gerade sagen, wir brechen es dann auf mit Saft, mit anderen Safteln.
Genau. Freut mich irrsinnig, unseren Stargast dann anzukündigen, also das, was du da machst.
Ja.
Aber ich kenne eigentlich seine Produkte schon ziemlich lange. Ich glaube, ich weiß gar nicht, von wo ich das kenne, aber das wird ziemlich spannend. Aber zu dem
in Kürze. Yeah. Wenn die Folge rauskommt, ist unser 100 and Friends Feier schon wieder vorbei. Also für die, die es jetzt hören, Pech gehabt.
Genau. Und ich sag schon mal, geil was.
Genau.
Im Vorfeld.
Ja, weil es sind einige Produzenten da und auf das kreuen wir sie. Ja, also auf jeden Fall. In diesem Sinne, eigentlich vor dem Sommer, vielleicht eine kleine Ankündigung für den Sommer, das können wir schon noch machen. Wir haben im Sommer geplant, dass wir ein bisschen kürzere Folgen ausstrahlen werden. Also ich sage jetzt einmal so ein bisschen kleine Beef-Tartar-Häppchen.
Genau.
Die ungefähr so viel halbe Stunde sein werden, wo wir mit bereits geladenen Stargästen einfach ein Update machen, was sie bei einer so da hat, was da so los ist, weil wir wollen über den Sommer einfach nur kleine Häppchen bringen, aus einem ganz einfachen Grund. Im Sommer, was der, sollte man sich auf den Sommer konzentrieren und uns nur so sinnvoll wie möglich in den Ohren haben. Aber ich würde sagen, hey, gibt es noch was, Herr Stürmer, oder sind wir scharf?
Was ganz lustig war, ich war letzte Woche, ich meine, die Folge kommt ja, wenn die rauskommt, ist schon zwei Wochen was wieder.
Das ist so geil. Das ist wie wenn sie im Kopf Star Trek.
Ja, genau.
Fury und Zurück und Wurmloch und
Parallelwelten nennt man das dann. Absolut Parallelwelten, aber auch ganz eine schräge Theorie. Aber die dort zu lang zum Erzählen, müssen wir vielleicht meine eigenen Folgen dran.
Mhm.
Ziemlich weird. Aber die ist mir am 3. davor gefallen. Also kann sich ungefähr vorstellen.
Die ist sicher höchst werthaltig.
Höchst interessant. Ja. Höchst interessant. Na, ich war jetzt in Kroatien wieder, was voll spannend war, weil. Wie soll ich wisst, fange jetzt in Kroatien mein Geschäft unten an, Beef Tartar zum Verkaufen. Und das war, wann war das dann? Am 11., 12. Juni war das dann, genau. Und ich finde es ganz spannend da unten, die Gastronomie, weil die Gastronomen auch sagen, es ist gleich geblieben, ein paar sagen, dass es zurückgegangen ist, die Gastronomie. Also im Verhältnismäßig, wenn es die meisten sperren im Mai auf, in der Brühe vom Mai, die meisten im Mai. Jetzt haben wir doch schon Juni. Und ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Weil meiner Meinung nach, was die Leute können nicht so viel fortfliegen. Also, fliegen nicht so viel fort, weil die Preise viel teurer geworden sind, durch den Krieg, das Ganze. Und ich glaube einfach, dass die Leute viel mehr dann in Österreich bleiben, dass die heimische Gastronomie mehr besucht wird. Und auch in Kroatien und so Sachen. Und bin gespannt, was dabei rauskommt, weil ich wollte euch das einmal sagen und da, was ich dann nach dem Sommer berichten kann. Weil, ja, unten ist wunderschön und ich werde einfach öfters runter von dem Sommer. Das war jetzt mein Highlight.
Absolut. Genau. Vor allem, es wird heuer fix so sein, dass alles, was man mit dem Auto fahren kann, einfach sicher bevorzugt wird, weil, naja, you never know. Fliegst nach Dubai, kommst nicht mehr zurück.
Oder verbrennst im Sommer.
Ja, du meinst wegen der Sonne jetzt.
Überarme und
ach so.
Das war schon hardcore, was wenn es da mal so 47 Grad hat oder so irgendwas, das ist natürlich schon ziemlich wild. Da gehst du wirklich nicht gern raus.
Darum, wie gesagt, ich bin kein so ein großer Freund, aber ja, hey. Anyways, wir werden heuer irgendwie spontan ein bisschen mit dem Auto in den Süden fahren, wenn es uns einmal gefreut. Hey, so, jetzt geht's los. Wir haben vor uns, und ich habe es eh schon angekündigt, The Man, The Myth, The Legend, er fühlt sich schon, denkt sich schon, what the fuck?
Wo bin ich da hingekommen?
Bin ich zwei. Ja, genau. Jetzt spanne ich nicht mehr länger auf die Karte, auf die Cola, wollte ich schon sagen, das ist geil. Jetzt spanne ich nicht mehr länger auf die Folter. Wir haben heute den Peter Leitner aus St. Thomas im Mühlviertel da. Peter,
langsam sprechen
drin. Besser bekannt als Bäder. Und für die, die es nicht kennen, Bäder Cola. Walter Groschen.
Also, ich glaube, müsste jetzt gefallen sein.
Genau, jetzt könnte gefallen sein. Also, der Bäder von Bäder Cola ist da und ich würde jetzt einfach einmal sagen, lieber Bäder, schön, dass du da bist.
Grüß euch.
Wunderschönes.
Jetzt darf ich endlich auch was reden.
Ganz schon auf Nadel gesessen.
Ja, aber was der Spannungsbogen und so.
Ja, ja.
Lieber Peter, schön, dass du Zeit genommen hast. Was der, wir haben immer so gleich mal so eine Rubrik, die heißt, wer bist du, was frisst du, was saufst du, was tust du? Mhm. Erzähl uns ein bisschen, vor allem viele Leute kennen die ja von Veranstaltungen, von Events, von Social Media, von was weiß ich
Festivals,
was. Festivals genau. Und vielleicht wissen viele Leute eigentlich gar nicht, wo du herkommst, was deine Roots sind, wie du eigentlich zu dem Thema Peter Kohle überhaupt gekommen bist. Erzähl uns ein bisschen was.
Ja, also wo fange ich an? Im Endeffekt bin ich aufgewachsen in St. Thomas am Blasenstein, im Müllviertel quasi. Das ist halt echt ein sehr schöner Ort. Also habe mich sehr wohl gefühlt da und bin halt dann mit 14 quasi Hotelfachschule gegangen nach Bad Lernfelden. Und da hat sich dann gleich mal eine Welt aufgetan. Also es war dann schon wirklich... gleich mal beeindruckend natürlich, also da hat 700-800 Schüler damals, was da waren, 200 im Internat, war natürlich super. Und ja, so ist es dann irgendwie losgegangen. Also dann macht man gleich mal ein Praktikum, man ist dann gleich mal am Attersee gewesen im Sommer und so weiter. Und ja, und so bin ich eigentlich ein waschechter Mühviertler, kann man sagen, und bin halt dann schon langsam eigentlich in das Ganze reingewachsen, weil ja, bei uns daheim, meine Mama super Köchin, oder? Die hat immer natürlich super gut gekocht und Papa hat gern gegessen auch.
Also nicht eine Gastronomiefamilie,
einfach nur genau, gut essen.
Aus keinem Wirtshaus, aber ich bin schon bald auch viel im Wirtshaus gewesen. Also ich bin so halber eigentlich...
Sonntagvormittag nach der Kirche,
ja,
oder?
Ja, genau, klassisch. Nach der Kirche ministriert habe ich auch 6 Jahre, da gibt es dann nachher beim Wirten dann natürlich eine Kelle und ein Würstel oder was.
Genau, ja. Kelle und Würstel muss man auch eher aufpassen, wie man das heutzutage sagt, nach dem Ministrieren, aber ja.
Ich sag's dir. Der Schelm, der schlechtes denkt, hast du immer, gell?
Ja, ja, ja. Genau. Was hat der Grohe, was hat der Grohe für einen Analverkehr gegeben? Da habe ich schon gelernt. Der ist auch schon alt. Mhm. Der, der zwickt schon weg.
Ja, der zwickt schon weg.
Bei mir noch weniger braucht, das ist gut.
Du für die Silberrücken, wo war der beste Platz am Buffet? Zwischen Gren und Grohe. Lest einmal nach, das sind zwei absolute Legenden in der religiösen
Welt. Ja, genau, in der österreichischen religiösen Welt.
Ei. Nein, aber okay, also das heißt St. Thomas im Blasenstein aufgewachsen, dann sozusagen
Hotelfachschule. Und dann ist eigentlich das entflammt worden, ist es dann, also es war dann schon so, ich war dann zuerst einmal in der Küche und im Service und angefangen habe ich eigentlich mit 14 in Oberndorf in einem Dorfwirtshaus. Da war ich dann der Iceman, habe am Sonntag Hausbecher gemacht, 5 Stunden lang und so. Und da bin ich voll reingewachsen.
Mika Hakkinen von Blasenstein.
Ja, genau, so
Iceman, quasi. Iceman. Genau. Ja. Du hast dann wahrscheinlich von der heißen Liebe und gemischte Eisteller hast du nichts mehr sehen können, oder?
Iceman. Ja, ich habe geträumt davon, auf jeden Fall dann noch mit 14, wenn es halt losgeht. Gell. Ja. Und ja, und dann bin ich, genau, wie gesagt, meine Stationen, Praktika und so. Und dann mit 17 bin ich dann eigentlich, weil ich ein guter Freund bin, nach wie vor eigentlich auch so mein bester Freund, war der Wirt von St. Thomas, der Christian Ahorner, der war auch immer am Auberg und der war ein paar Jahre älter wie ich und ich habe ihn eigentlich gar nicht so gut gekannt. Aber es war dann halt irgendwie so, dass ich gesagt habe, naja, irgendwie cool, ich möchte eigentlich auch auf Saison gehen und möchte mir das anschauen, oder? Und wollte halt einfach auch dann die Küche noch ein bisschen mehr erforschen, oder? Und dann habe ich mich da einfach blind am Arlberg überall beworben und habe dann ein irrsinniges Glück gehabt. Den Christian habe ich da in der Zwischensaison vorher ein paar Mal getroffen, wir haben sie super verstanden. Und dann habe ich mich damals mehrere Betriebe, aber unter anderem in der Sonnenburg in Oberlech beworben. Und mein Glück war dann eigentlich, dass dann die Chefin gesagt hat, ja, nein, sie haben keinen Platz mehr, aber ihre Tochter im Hotel Albona Nova in Zürs, die hat noch quasi was frei. Und das war jetzt super, weil das ist natürlich sozusagen kleines, feines Hotel, heute würde man wahrscheinlich Boutique-Hotel sagen dazu. Und da war es halt einfach wirklich, da war ein guter Background da, da waren einfach Waren da, das war absolut beeindruckend. Und das Coolste war eigentlich, so meine erste Erfahrung war, mein Küchenchef, der Susitz Christian, der lebt leider nicht mehr, aber das war so wirklich so die erste Erfahrung, er ruft mich an, sagt er, ja, er tat mich nehmen, wie es ausschaut, sage ich, ja, war voll gern und so, gell, und er hat dann gesagt, ja, nein, er hat das auch selber gehabt, dem haben die Eltern mit 16 in den Flieger nach Hamburg gesetzt und haben gesagt, du, geht schon los, gleich einmal in einer 2-Michelin-Sterne-Bude und geht dahin, gell? Und ja, mir ist dann eigentlich ähnlich gegangen, wie ich dann aufgekommen bin, das Erste, was er gesagt hat, hat gesagt, so Peter, du kannst jetzt gerade mal in einer Küche stehen. Das waren die ersten Worte, werde ich nie vergessen.
Und was warst du für, wann warst du um Malberg?
Da war ich 17, sozusagen 2001 dann, genau.
2001 auf 2002?
Genau, so, ja, genau.
Mhm. Waren wir gleich jetzt so, ich war in Turners Alpenhof.
Ah ja, da waren wir Nachbarn quasi.
Ich wollte ja, nämlich gerade sagen, das ist für mich alles so bekannt, das habe ich euch schon gehört.
Ja, aber ich war ja bei der Übergang 2001 auf 2002, wo der Euro gekommen ist. Und da war in Turners Alpenhof. Ja, da waren wir genau gleich mal zur gleichen
Saison. Ja, da geheißen der Fleischhocker, der Franz. Was ist der? Zangerl Franz.
Der Zangerl hast du nicht um jeder?
Ja, gut, so wie Walch und. Ja,
oder genau. So, genau. Die sind ja hinten dann aus.
Genau. Aber ja, genau, der hat auch so einen super Spruch gehabt, der quasi Qualität ist kein Zufall, hat der immer draufsteck gehabt und wir haben oft halt so spaßhalber gesagt, Qualität ist ein Zufall, weil wir haben damals nämlich auf irgendwas gewartet, oder? Ganz wichtig. Und der hat alles aufgestellt. Der, wenn du irgendwas braucht hast, einen Hummer, dann hast du den angerufen, der hat bei den anderen Hotels, der hat dir das organisiert, oder? Und der ist nämlich im Turners Altenhof dann irgendwann einmal zu Hänger gekommen und hat im Küchengeschäft da ein bisschen Bier
schlappen. Okay, geil. Und
darum habe ich da die Verbindung jetzt da.
Rösser der Kasten der Küchengeschäft. Ich war ja, ich war im Service und dabei. War Stellvertreter dabei und drum.
Na cool. Genau, na geil. Fein. Ja, genau, und so ist das halt weitergegangen und das war natürlich großartig. Gell. Da hat sich eine Welt auf, da weißer Trüffel, alles, dann Aschermittwochsbuffet, da haben wir damals um 100.000 Schilling nur Fisch einkauft. Haben dann wirklich die Rückenseiten runtergelöst, das Ganze, die Fische dann so küchenpartymäßig auf Eis aufgelegt und Korallenriff und Butterfiguren gemacht und so weiter. Und die anderen Köche waren halt alle, gell, die beim Österreicher und die Bernadette auch, was weiß ich, drei haben in der Patisserie und genau, Sous-Chef, da habe ich die ersten Erfahrungen mit einem Sous-Chef gemacht dann, der war extrem ein guter Koch, menschlich ein bisschen schwieriger gewesen damals, aber grundsätzlich, ja, ich habe extrem viel gelernt und war halt sehr interessiert und dementsprechend habe ich dann gesagt nach der Saison, hey, irgendwie Kochen hört nie auf, habe ich immer gesagt, Kochen geht immer weiter, es ist ganz wurscht, es gibt so viele Stile, es gibt quasi, ja, egal, man weiß es heute eh, was so es gibt und dementsprechend bleibt es einfach immer spannend, ne? Und Service hat mich auch interessiert und ich war auch wirklich sehr guter Kellner, glaube ich, aber Kochen hat mich dann halt einfach gefesselt. Und so waren halt dann die Stationen, dann habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert, genau.
Aber Kochen hört nie auf, finde ich, find ich einen geilen Spruch. Mhm.
Was war dann, was bist du dann weitergegangen?
Ja, dann bin ich irgendwie heimgekommen, bin dann sozusagen im Sommer mal à la carte Erfahrung dann nochmal gesammelt in Krain, in der Traube. Das war quasi super à la carte bei uns im Wirtshaus, genau bei der Elisabeth Barth damals und war eine super Erfahrung. Gell. Die hat natürlich mir mal die Wadl 4 gekriegt und hat mir gesagt, hey Freund, so quasi der Lehrbuhr im dritten Lehrjahr, der versagt dich, weil der kennt natürlich den Betrieb. Gell. Und dann habe ich, dann hat es mich mal gerissen und dann habe ich aber, ja, nach 3 Wochen haben wir dann schon 90 à la carte zu zweit rausgeschickt. Also es ist dann eh relativ schnell geehrt worden, aber natürlich muss man da auch reinwachsen. Gell. Man hat natürlich jetzt als Hotelfachschüler weit nicht so viel Praxis, kennt den Betrieb nicht so. Aber grundsätzlich hat natürlich ein Hotelfachschüler auch viele andere Vorteile, sprich das Fachliche und so weiter, lernt man natürlich dort und da vielleicht ein bisschen besser. Das Englisch oder das Rechnungswesen, was man dann vielleicht auch gehabt hat. Also darum, wie gesagt, also ein Hoch auf die Hotelfachschule in Bad Lernfelden, muss ich schon sagen. Das war schon wirklich ein guter Grundstein einfach auch und ist nach wie vor bis heute eigentlich viel großartige Kollegen, die was einfach Hotels führen, die Restaurants haben, die auch mittlerweile eben auch Kunden von mir sind, die ich natürlich dadurch immer wieder trifft und sehe das Netzwerk so spannend und eigentlich irgendwie, das ist ein bisschen wie Heimkommen ist für mich, wenn ich dann einfach zu den Freunden eigentlich in die Betriebe
wieder komme. Was der Bubble bleibt,
ja. Ja, das ist irgendwie schon cool. Sehr schön, ja.
Ist diese Hotelfachschule noch immer im Vollbetrieb? Also ist das nach wie vor?
Ja, voll.
Okay. Ja, das. Wie viel Leute, hast du Ahnung, wie viel seid ihr damals in dem Jahrgang fertig geworden? Ungefähr, wie groß? Ich habe ehrlicherweise, ich kenne es eben nicht.
Also wir waren von meiner Klasse, ich habe die Dreijährige gemacht, glaube 34 haben wir angefangen so in die Richtung und glaube 14 oder 16 haben dann angeschlossen in einem durch.
Halt. Okay.
Genau, ein paar haben gewechselt, ein paar haben aufgehört, aber im ersten Jahr füttert sie sehr einmal. Ja. Genau, aber
ganz schön wenig eigentlich, oder? Es ist jetzt eigentlich gar nicht so viel.
Ich glaube, die am schwierigen haben sie jetzt in Altmünster zum Beispiel in der Berufsschule, in der Gastronomie, da haben sie früher 3 Klassen gehabt. Eine Chance, dass sie da nicht zusammenbringen.
Wirklich,
was ich schon gehört habe. Ja, das ist schon Schwein, gerade im Lehrbetrieb, in der Gastronomie, dass wirklich die Leute zusammenbringen. Ne?
Das war jetzt ein bisschen, auf was meine Frage abgezielt habe. Deswegen habe ich gemeint, Vollbetrieb, also wie viele Abgänger da pro Jahr wirklich rauskommen, weil in Wahrheit die Branche ist riesig, das darf man echt nie vergessen, immer noch groß. Und dann kommen aus der Hotelfachschule jetzt ja 100 Leute raus. Was das ist jetzt eigentlich.
Ja. Aber ich habe heute Lust. Da muss ich mich noch kurz vielleicht korrigieren. Es waren dann 16, die was wir in einem quasi durchgemacht haben. Und es waren dann, weiß nicht, wahrscheinlich so gute 20, was wir dann waren, weil ein paar sind dann von der 5. umgestiegen. Und es waren auch 3 Lehrer. Also es gibt quasi ein interkulturell, hat der, glaube ich, geheißen. Das war, die haben Tschechisch noch dabei gehabt. Und dann der Tourismuszweig. Das
Tschechisch.
War Tschechisch, ja.
Du hast den Mühlfeld fast drüber gehabt. Den nördlichen Niederösterreich hast du auch über Tschechisch gehabt.
Ja, das ist einfach schön. Ne? Aber ich sehe, ich fände das cool. Also es ist auf jeden Fall, ja.
Sollte man Tschechisch weiterreden? Ja.
Zosch, Tschech, Bidi, oder irgendwie so ähnlich. Magst du was zu trinken?
Ich würde sagen, das werden wir überprüfen lassen. Das
machen wir gleich mal in die Limonade
auf. Genau, danke. Also wir fangen jetzt gleich mal an. Ich habe jetzt gewartet, nämlich extra.
Jetzt habe ich gelesen, Bio-Cola-Rausch. Strauch.
Ich lese immer noch Rausch. Bio-Cola-Rausch. Ja, ja. Wir trinken jetzt das Beda-Cola-Original, die Bio-Cola-Strauch. Limonade.
Das auszubringst.
Aber zu dem kommen wir dann gleich. Danke, dass du was mitgenommen hast.
Ja, gerne.
Also das heißt, würdest du sagen, Hotelfachschule auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 sehr gut ist und 5 sehr schlecht? Na, ganz ehrlich, also wie hat es zertagt, die Schule?
Also für mich 1 auf jeden Fall.
Okay, also das heißt echte Empfehlung.
Ja. Da ist nichts mehr anders machen wird.
Also ich würde nichts anderes machen, für mich hat es gut gepasst, weil ich bin ein bisschen ein Rationalist damals auch gewesen, weil ich mir dann gedacht, okay, das Poly muss ich sowieso machen, jetzt fange ich halt einmal an und schaue, ob es mir taugt. Ne? Das war dann schon, wo ich gesagt habe, okay, ich habe nichts verloren. Ne? Und dann habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt noch 2 Jahre durchziehe, dann, dann habe ich eigentlich eine fertige Ausbildung. Mhm. Und die 2 Jahre, was ich halt sonst länger brauche für Kochen, Kölner plus Poly, in die 2 Jahre holst du das Praktische locker auf, sage ich mal. Und es war dann auch so, meine Eltern haben auch gesagt, gell, die haben natürlich auch, mein Papa, der hat im Baumarkt gearbeitet und meine Mama ist Schulbus gefahren, hat dann nur Pflegekraftausbildung gemacht und so weiter. Also die haben jetzt auch nicht so gut verdient und die haben gesagt, hey, du weißt eh, das ist dann in einem zum Durchziehen, oder? Weil sonst machst du eine Lehre. Und das war dann schon, in der 2. habe ich schon richtig streben müssen, da war echt viel zum Tun, muss ich auch sagen. Also ganz geschenkt haben sie uns dann eh nicht.
Aber, dann wäre es auch nichts, oder?
Nein, das war wirklich super, muss ich sagen. Und witzigerweise ist man dann bei der Abschlussprüfung in Servieren, da hat irgendwie ein Paprikastrahler aufgetragen und ist mir dann ins Beef Tartar reingefallen.
Nein!
Echt? Das,
ja, witzig.
Voll ein
Fiesling. Aber es ist sich gut ausgegangen.
Aber vielleicht einmal kurz, um die Lanze zu brechen für das Thema Lehre. Wir werden uns alle noch anschauen, in 10, 20 Jahren, wer uns unser, jetzt wollte ich schon sagen, wer uns unsere Real verlegt, nein, wer uns unsere, das vielleicht auch, wer uns irgendwie mit einem Lehrberuf irgendwann einmal was Professionelles im Haus herrichtet, weil es wird die Lehre über ein bisschen gebasht und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich, war auch immer der Meinung, eine höhere Ausbildung ist gescheiter, aber ich glaube, du kannst heutzutage mit einer guten Elektriker, Installateur, Tischler, was weiß ich was, schon viel machen, weil die Berufe wären richtig
gesucht. Du, lustigerweise, richtig sehr viele Unternehmer, gerade im Handwerksbereich oder im Firmengründer, Startups oder mittelständische Unternehmen, haben alle keinen Schulabschluss, sondern nicht studiert. Die haben alle eine Lehre gemacht oder einfach,
Jetzt kein Bachelor oder Master oder so irgendwas. Es ist halt, also ich bin da auch grundsätzlich absolut eicherer Meinung, wenn jetzt wer Lehr machen will, es gehört halt auch irgendwie auf ein gleiches Niveau gehoben, meiner Meinung nach, dass halt zum Beispiel, wenn einer jetzt den Meister macht oder einen Küchenmeister oder irgend sowas, dass das halt einfach auch gleichsteht mit einem Masterstudium zum Beispiel, wenn der wirklich Praxis hat, entsprechend gut ist oder einfach sozusagen, dass man das einfach wirklich auch ein bisschen aufwertet und ich sehe das genauso. Also ich habe 2 Mädels und die ältere will Köchin werden, ich habe es nicht eingeredet, sage ich gleich dazu, aber ihr taugt, sie interessiert es voll und wenn sie das machen will, sage ich voll super. Also das passt voll und ich glaube ja grundsätzlich, dass wenn einen was interessiert, dann kann man eigentlich alles lernen. Und alles. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Basis und das muss man mal irgendwann verstehen. Wenn wenn man sich für was interessiert und da reintigert, da geht es. Ich habe auch nie Marketing studiert und ich habe auch nie irgendwie dementsprechend, ja, Vertrieb zum Beispiel, oder? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Obervertriebler, gar nicht. Also da gibt es viel auch noch, was ich noch immer lernen kann und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn man sich interessiert, wächst man in ganz viele Sachen rein und Erfahrungen muss man eh immer selber machen.
Zugang zur Weiterbildung heutzutage ist also mannigfaltig. Das ist, kannst du ja wirklich viel, erstens kannst du schon viel Informationen aus dem Netz rausholen.
Genau.
Und auch sehr viel Zusatzangebote werden angeboten.
Das stimmt.
Obliegt dann eh dir, wenn du wirklich was brennst.
Ja.
Ich bin ja voll die Leichten in der Schule gegangen. Also kein Leichten eigentlich. Wirklich immer, ich war ein extrem fauler Hund, aber zum Beispiel für eine Sommelierprüfung, das ist für mich so gegangen. Da habe ich mich dazugesetzt in meiner Freizeit. Also ich habe gerade in der Freizeit gelernt. Es hat mich so interessiert, dass ich einfach am Wochenende daheim geblieben bin und habe durchgelernt, weil es mir einfach voll Zeit hat. Und das, glaube ich, ist das, wenn dich was wirklich interessiert. Oder du wirst gezwungen dazu oder machst das freiwillig. Das sind immer zwei Paar Schuhe.
Und ich glaube, genau um das geht's. Wenn du gern mit deinen Händen was machst, also nicht nur ins Handy reinschauen, sondern irgendwas Produktives machen willst, dann ist wahrscheinlich ein Lehrberuf genau das Richtige.
Zählt Taschenbillett auch dazu?
Taschenbillett gibt es, glaube ich, nur keine dreijährige Lehre.
Und auch mit keinem Abschluss.
Naja.
Ah, ja, Abschluss. Das ist wieder was anderes.
Aber darum, das Thema Beruf und Berufung, gell, da gibt es schon viele Sachen. Ich glaube, es ist, wenn man gern mit seinen Händen was Produktives macht, dann ist er leer nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil.
Nein, vor allem glaube ich, dass ich schaue mir ab und zu Sachen an, was mich interessiert, wie man Leute fördert, Junge. Und wir werden, meiner Meinung nach, das Schulsystem wirst du in eine gewisse Schiene eindruckt. Und bei uns wird überall drüber gefahren mit der Lernkurve und ein anderer lernt sich mit anderen Taktiken besser, auf den wird ich eingegangen. Aber dann, was du mir frei entfalten kannst, also für mich war es von Haus aus klar, dass ich nicht in der Schule möchte.
Ja, aber dann wärst du der perfekte Waldorfschüler gewesen.
Wahrscheinlich.
Ja, wirklich. Das meine ich zum Ernst, das meine ich nicht einmal blöd, weil da sehr individuell auf das eingegangen wird.
Ja, aber es gibt Leute, die lernen einfach mit anderen Formen und die entwickeln sich dann ganz anders. Ja,
genau.
Also die werden eine Schiene reingedruckt, dann fahren die über ganz andere Richtung, vor allem gehen die dann einen Geist in einen Tun so auf und das finde ich voll cool. Und das,
ja, das ist das große Spannungsfeld zwischen du musst ein gewisses Level an Informationen umbringen, wie machst du das? Die Lehrer sind auch ziemlich unter Druck, also so easy cheesy ist das nicht mehr.
Also das Niveau ist ja von jedem Schüler nicht gleich und für das denn was ganz gut ist, für das denn mit anderen Aufgaben wie denen, die was nicht so leicht mitkommen, sehr schwierige Aufgaben.
Sehr schwierig.
Ich glaube auch, dass das sehr schwierig ist.
Ich glaube sogar Bildung wird die nächsten, sagen wir mal, die nächste Generation richtig komplex werden.
Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass das Thema einfach mal angegangen wird und das wird halt immer vor sich hergeschoben und irgendwann muss man halt auch mal was ändern, weil sonst ändert sich halt auch nichts für die Zukunft. Ich meine, es tut sich schon dort und da auch immer was und man darf auch nicht immer nur das Negative sehen, aber grundsätzlich im Bildungssystem ist halt schon Frontalunterricht und so weiter. Es gibt ja da eh gute Beispiele. Natürlich, ich verstehe auch den Apparat, oder? Der ist ja so träge, um das Ganze da umzusetzen, oder? Dass ich sage, keine Ahnung, wenn die Tür aufgeht, ist am Boden bei der Tür zum Beispiel, sind da die gerade einzeichnet und jetzt mal, die rennen da tausendmal ein und aus oder übers Jahr und mit der Zeit sehen die automatisch, wenn die so weit aufgeht, sind das 90 Grad, oder? Und das ist halt so, und da gab es ganz viele so Beispiele und das ist halt das Problem, das wird halt gelernt, es wird ja eigentlich nicht gelernt in der Schule, sondern es wird halt quasi so mehr oder weniger unterrichtet. Das heißt, Lernen selber passiert ja nicht, weil es wird ja immer was hergesagt, was zum Tun ist, oder? Und wie es funktionieren kann und halt einmal Stoff reingedruckt, oder? Aber nicht wirklich gelernt. Und in die Pausen sozusagen gibt es dann halt, kann man sich dann halt ein bisschen kurz erholen und es ist alles halt so strikt und so weiter. Wie gesagt, ich bin kein Pädagoge und so weiter. Man stützt es vielleicht das.
Ja, du bist der Pädagoge.
Genau.
Du darfst sogar Institute eröffnen.
Ja, stimmt, vielleicht geht das sogar jetzt. Ja, aber wie gesagt, ich glaub auf jeden Fall, dass es einfach viele Möglichkeiten gibt und ich glaube, dass man es da halt einfach ein bisschen sich aufmachen muss, einfach auch als Staat vor allem, dass man da halt einfach einmal sagt, hey, probieren wir mal was Neues oder so. Es gibt ja Beispiele, wo es genau solche Schulen haben, die einfach 20 Minuten Unterricht haben, vor einer Stunde jetzt und den Rest dann die musizieren und so weiter. Und die schließen aber alle viel besser an. Und die gibt es schon lange, die Schulen. Irgendwo in Deutschland habe ich letztens einmal eben ein Video gesehen und das ist echt spannend. Die schließen alle 0,5 Punkte quasi besser an bei der Matura dann am Ende als alle anderen Schulen. Und die haben aber quasi 20 Minuten Unterricht, gell? Und es ist spannend.
Aber jetzt muss ich noch ganz kurz zurück. Du warst jetzt auf Saison. Mhm. Und wie viele Saisonen hast du gemacht sozusagen?
Also ich habe irgendwann einmal zusammengezählt, so um die 14 Stationen, sage ich mal, habe ich gehabt. Ja, genau so in etwa. Genau.
Also aber nicht in einer Saison, oder? In einer Saison in Lech?
Achso, nein, also 14 Saisonen, also da war auch zum Beispiel mal Formel 1 Rennen dabei und so Geschichten, Doku.
Formel 1 Rennen, da bin ich jetzt fast ein bisschen neidig.
Ja, ich habe sogar mit Herrn Dogodan damals ganz oben in Shanghai am Turm haben wir Steaks angerichtet gemeinsam, der Chef und ich.
Wow. War cool. Das ist eine geile Nummer, oder?
Ja, wollt ihr nur überall hingetragen? Ja, genau. Was sind die wichtigsten Stationen gewesen?
Ja, im Endeffekt, für mich war es halt so, ich wollte halt alles sehen. Ich wollte halt ein Wirtshaus sehen, ich wollte Catering sehen, ich wollte Haubenküche sehen und so weiter und habe halt dann wirklich von bis quasi alles einmal ein wenig durcherlebt. Und ja, was ist denn dann passiert? Ja, zwischendurch noch ganz kurz ein paar Ischl, aber da war ich nur 6 Wochen davon, glaube ich, nur 2,5 Wochen in der Schule.
Also in der Schule,
Aufbau-Lehrgang wollte ich machen. Okay. Und dann habe ich aber gesehen, hey, jetzt sitze ich da in der Schule 3 Jahre, das brauche ich nicht mehr, mir da kochen. Mhm. Gell? Und dann bin ich wieder am Arlberg gegangen. Dann zwischendurch habe ich dann das Bundesheer gemacht tatsächlich. Also wollte eigentlich eh lieber Zivildienst machen, aber es war dann halt, ich habe dann keine Saison verloren. Ich habe dann angerufen und gesagt, Freunde, wenn es nicht wollt, dass ich ins Ausland gehe, dann brauche ich einen Termin im April und zack, habe ich einen Termin gehabt. Ja. Und dann war ich im Offizierskasino in Hörsching. War eine sehr prägende
das denke ich mal.
Station. Aber ich habe zumindest kochen können, das hat mir gedacht. Und dann, genau, und dann bin ich eigentlich, was war noch spannend? Also so meine schönsten Saisonen waren dann zum Beispiel in Irland war ich dann einmal. In Dunlow Castle, das ist da südwestlich mit der schönsten Landschaft. Super Team gehabt. Da bin ich mit 2 Freunden gegangen. Sascha Exenberger und mein Ferl Bauernhofer. Das war auch sehr prägend. Der Ferl Bauernhofer war auch im Hotel Uli, wo ich 2 Saisonen war, am Arlberg. Mein Küchenchef und nach wie vor einer meiner besten Freunde. Hat jetzt eine Kochschule mit Permakulturgarten in der Steiermark. Auch sehr spannend. Lücke, heißt das. Werbung.
Ist in Ordnung. Das heißt, vor allem Permakultur, kurzer Shoutout an die Eva. Ja. Meine Frau, die ist zu dem Thema Permakultur ja voll drinnen, weil das taugt ihr voll, da hat alle möglichen Bücher und das, da gibt es ja mittlerweile echt einen Haufen Strategien. Das ist ziemlich cool,
dass ich
echt
cool Sachen mache. Ja. Und er macht das super mit seiner Family und hat halt da Kochen beginnt im Garten und so weiter, Küchenmeister etc. Genau, mit dem war ich in Irland, mit Erna war ich in Irland, mit Sascha Exenberger, der ist jetzt Hotelier in der Steiermark quasi. Und dann, dann irgendwann einmal habe ich dann auch ganz normale Wirtshäuser gekocht, Formel 1 Rennen, Europameisterschaften, Fußball, dann bei der Liesl Wagner Bacher war ich auch mal ein paar Monate, genau. Und dann war ich eben Thomas Dorfer damals schon und dann war auch noch sehr spannend. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist schon irgendwie Gastro. Dann bin ich bei meinem Onkel gewesen auf der Burgruine und irgendwie habe ich dann eine Freundin angerufen. Da hätte ich dann irgendwie im Winter einen Job gehabt auf der Kristallhütte. Da hätte ich dann auch fast den deutschen Bundespräsident fürs Gourmet und so kochen dürfen. Und das war dann aber cool, weil ich habe dann schon zugesagt gehabt und wir haben einen Kulturverein gehabt und auf Rutenstein haben wir da eine Veranstaltung gehabt. Das war so Schattentheater mit Musik und Bands und so. Und dann ruft mich da die Ute, eine Freundin von mir, an und sagt, du Peter, ich hätte was. Sie braucht einen Koch und sie braucht einen Mann, weil sie hat im Standard eine Annonce gefunden. Ein quasi Hotel als Urlaubsvertretung zu pachten in Guatemala.
Okay.
Das war dann natürlich, das hat mich dann gleich mal aufgearbeitet, weil dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, oder das hat mich gleich nicht mehr loslassen. Und dann habe ich gesagt, passt, überleg mir das. Und habe dann so ein bisschen nachgedacht drüber und dann haben wir einfach gedacht, jetzt bin ich, weiß nicht, wie alt war ich da, was waren das, 2008, da war ich 24, kam um. Und dann haben wir gedacht, die Chance kriege ich wahrscheinlich nie mehr. Wenn ich das jetzt nicht mache, muss ich machen. Ja. Gell? Und dann habe ich ihn Wald angegriffen und gesagt, du, es tut mir leid, ich kann nicht, aber die Chance kriege ich nicht mehr. Er hat das dann auch gleich verstanden. Ich habe ihm dann sogar einen Spezi noch hingeschickt, der dann statt mir die Saison übernommen hat, und also in Zillertal. Und dann sind wir da nach Guatemala gefahren und ich habe halt einfach kein Wort Spanisch kennen. Gell? Die Ute hat Französisch kennen, aber auch kein Spanisch. Und war dann sehr spannend, direkt am Lago Atitlan. Das war wirklich eine sehr coole Erfahrung, weil ich bin da hingekommen, 24 Jahre, gute Freundin von mir, und wir haben dann im Endeffekt den Betrieb übernommen mit 7 Angestellten. Das war so ein Eco-Hotel quasi, hat das geheißen. Mhm. Also das muss man sich ja ganz spartanisch dann vorstellen. Man ist halt wirklich nur mit dem Boot in das Dorf gekommen. Von Bana Yaschel ist man da rumgefahren, nach Santa Cruz, La Laguna hat das geheißen, sehr schöner Name. Und da ist halt quasi oben im Dorf waren halt wirklich so die Einheimischen und die Kakchikel-Indianer sozusagen, haben die geheißen, mehr oder weniger. Und das war, um dem See haben 100.000 Leute gelebt. Mhm. Und es war halt voll spannend. Neben uns war so ein Backpacker-Betrieb, da waren eher so die amerikanischen Touristen, bei uns waren eher die Europäer, und ich habe da jeden Tag ein 5-gängiges Menü gekocht. Und es war Eco-Hotel, heißt, die Duschen gingen mit Gas, das Wasser wird aufgepumpt auf einen Tank und rennt durch einen schwarzen Schlauch runter, dass das Wasser warm ist. Und der Kühlschrank geht auch mit Gas und Herdplatten auch natürlich. Und genau, und am Abend wird der Strom auch draht. Und du hast halt genau mit einer kleinen Photovoltaik-Platten und Lastwagenbatterien zusammengehängt, hast halt du sozusagen in jedem Bungalow, das war so ein 10.000 Quadratmeter großer Garten mit Papayas und allem, Bananen, alles drinnen. Und da, genau, und da ist halt in jedem Bungalow waren dann halt zwei Lichter, zwei Lampen drinnen, und so hat das dann aber auch eigentlich trotzdem gut funktioniert.
Ich glaube, mit der Geschichte kannst du dich bei Kitchen Impossible glauben. Ja, das klingt für mich, oder?
Ja.
Also, aber weißt du, was cool ist? Und das müsste ich jetzt auf der Zunge gehen lassen. Du gehst als Landbauer, das meine ich jetzt wirklich positiv, gell, in einer Hotelfachschule, und was in die paar Jahren passiert ist, das geht nur in der Gastro. Ja. Das gibt es wirklich ganz ehrlich
so viele verschiedene Sachen
erlebt. Nirgends.
Darum, ja, Gastro ist einer der geilsten Berufe, was es gibt.
Absolut, ja. Gastro ist richtig geil.
So wie jeder, der im neuen Postmagazin, der Dominik Süßmach, gleich vorne auf der, was steht vorne drauf? Gastro ist geil.
Gastro ist geil, ja.
Und da muss man eh sagen, und das ist ein lebendes Beispiel. Aber jetzt ist für mich noch viel spannender, okay? Du hast jetzt alle möglichen Stationen gemacht, du hast alle möglichen Länder bereist. Übrigens, der Anlag Hassel, habe ich nachgeschaut, ist das in der Nähe von Killarney gewesen.
Ja, genau.
Ja, genau. Da war ich übrigens, ich meine, vorher war die Geschichte genau dort, wo ich in Dingle war, in der Whiskybrennerei. Habe ich beim Zurückfahren die Nachricht gekriegt, dass mein Papa gestorben ist. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schräg, aber was ich damit sagen will, ist, emotional verbindet mich mit dieser Ecken da relativ viel, weil ich war vorher schon mal dort. Und ist voll schöne Gegend.
Ja.
Wirklich schöne Gegend. Ja. Also wenn wir einmal nach Irland fahren, Irland ist echt eine Reise wert. Und nicht nur der Ring of Kerry unten, sondern eben die Dingle Peninsula, also die Halbinsel da bei Dingle aus, ist voll schön. Und
Ring gibt's of Kerry.
Gibt's echt ein paar schöne. Dublin ist auch geil. Also ich war in Dublin schon ein paar Mal, jedes Mal Granaten gewesen. Aber zum Schlafen kommst du nicht viel.
Warum?
Also wir haben direkt am, wie heißt der Square da, wo die bekannteste irische Bar ist, hilft's mal ein bisschen raus, die Bar in Dublin.
Ja, genau. Wieso jetzt vielleicht? Ich war nie in Dublin, deswegen weiß ich es nicht.
Ja, warum am Öffi sperren sie jetzt wohl die Pubs? Oder ist das,
nein, das ist nicht ganz so.
So ein,
das ist ein alter Mythos. Mhm. Nein, die Engländer, auch bei den Engländern hat sich das mit den Lizenzen wieder geändert, sind auf, wieder bis um 2 oder 3 offen. Mhm. Anyways, also jetzt bist du wieder daheim.
Genau.
Und wie kommst du jetzt zu dem Thema Beda Kohle?
Ja, das war dann noch die nächste Station, war dann noch. Es war dann noch eben eine Station so zum Schluss zu. Ich war dann eben auch noch bei meinem Onkel in Braundeck bei der Burgruine. Wir haben da, der hat da die Taverne aufgesperrt und so weiter. Und jedenfalls kommt dann irgendwann einmal, da habe ich dann auch ein bisschen weniger gearbeitet, weil da hab ich dann schon die Spuren der Gastro auch gemerkt, muss ich sagen. Gell? Also ich habe dann schon viel Chinein, viel unterwegs und so weiter. Und
für unsere deutschen Gäste, Chinein heißt Arbeit.
Genau. Ja, genau.
Hakeln.
Hakelt.
Genau. Eine Buttel.
Genau. Ja, eine Geficht haben wir viel. Ja. Genau. Und dann kommt der Stefan Popolorum aus Bierbach, auch ein Wirtsbauer, auch schon ein langer Wegbegleiter und auch ein super guter Freund auch immer noch, und der ist jetzt in Vorarlberg eben und so, wie es halt auch ist, gell. Der sagt, hey, du, pass auf, ich hab da was in Linz am Graben, und das, das wäre was, gell? Das ist das. Und dann, ja, haben sie das angeschaut, das hat vorher Nudelbox geheißen. War eigentlich ein gutes Konzept im Grunde, weil sozusagen.
Kein Laufhaus, oder?
Eine Nudelbox. Nein, das war gegenüber, das war das Tutti Frutti, glaube ich.
Ja, aber es ist, glaube ich.
Schau her. Ja. Aber wie man die Wahrheit wieder rauskitzeln muss, weißt du? Also gegenüber vom Tutti Frutti war die Nudelbox.
Ja, ich glaube Tutti Frutti.
Aber ich kenne die Nudelbox. Das war bei Mecki also, gegenüber eigentlich, du bist 2-3 Stufen raufgegangen und das war ganz kleines Lokal, oder?
Also ja, es ist eigentlich, genau, eine Stufe so eine, also ja. Wenn du runtergehst, den Graben links, da ist genau. Der Kaffeeladen, genau. Und zuerst mal so ein Kübel-Asiat und dann, also so, wo es so asiatische ja. Im Kübel gibt und dann, genau.
Kübel-Asiat,
so haben gesagt. haben wir damals so gesagt, also nichts ungut.
Unbezahlte Werbung,
Kübel-Asiat. Immer wieder mal gut gewesen. Zwischendurch nach der Arbeit, wenn man dann irgendwie draufkommt, hey, man hat nichts gegessen.
Man ist zum Kübeln hingegangen.
Das ist ja Wahnsinn, weil du so gerade sagst, hey, man kommt in von der Gastronomie raus und sagt, hey, ich bin gar nicht zum Essen gekommen.
Ja.
Und du arbeitest dann dort, wo eigentlich Essen gemacht wird.
Voll schräg, und dann isst man schnell Junkfood, gell, oft. Das ist der typische Klassiker in der Gastro. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir das Konzept umgestellt auf wirklich regional. Wir haben gesagt, wir wollen es anders machen. Wir wollen nicht, dass die Leute ausbrennen. Wir haben gesagt, wir stellen keine 44 Stunden an. Wir wollen, dass die Leute 20 bis 30 Stunden arbeiten und nebenbei das machen, was ihnen am Herzen liegt. Das war so unsere Devise. Und haben dann auch angefangen, eben, dass wir quasi gesagt haben, ja passt, sperren wir heute halt mal auf. Innerhalb von 3 Tagen haben wir alles renoviert, außergemeint, alle zusammengeholfen. Der Albin, der Bruder vom Stefan, der hat die Soßen gekocht, also die Klassiker, Mamas Bolognese, Tomate, Kräuter und so weiter. Und dann haben wir immer kleine, große Portionen gehabt, Pasta, also helle und dunkle Nudeln und alles zum Daessen, alles zum Mitnehmen. Dann hat es noch gegeben, quasi Tagesgerichte, jeden Tag andere, Suppen, Hauptspeisen, Nachspeisen, Klassiker, Mohnnudeln zum Beispiel, Schokobrownie. Der geilste Schokobrownie ever, den hat auch der Albin gemacht. Mohnnudeln haben wir quasi, fertige Mohnnudeln haben wir vom Canerta, glaube ich, damals gekauft. Mhm. Und die Mohnbutter haben wir alles direkt aus dem Waldviertel bezogen. Wir haben einen Bauern gehabt, den Allerheiligen in Vathofer Franz, der hat uns damals die geilsten Gemüseraritäten gegeben, also was der von jungen Schaboxkraut bis hin zu, was heute eh schon ein bisschen bekannter alles ist, aber das war damals halt noch eigentlich die Wiesen, gell? Was du sagst, das ist ja nicht, weil das riss der Kur so in die Richtung. Aber das war halt dann irgendwie vom Gefühl her super, weil die Leute haben das gespürt, gell? Du hast gemerkt, der sagt, das ist der beste Salat der ganzen Stadt. Das ist einfach quasi gemischter Salat, klein groß, gell? Hat alles klein groß gegeben. Und dann, genau, die Leute sind irgendwann reingekommen, da ist da die Oma gesessen, da sind die Schüler gesessen, da ist die Banker sind gesessen, die sind 3-4 Mal in der Woche reingekommen und gesagt, Peter, was gibt's heute, gell? Es hat einmal ein Lammbeischel gegeben, es hat eine Wildsau gegeben, wir haben 70-80% sowieso vegetarisch gehabt, und es war wirklich, also echt großartig, und die Leute reden mich bis heute echt oft darauf an, dass das ein Wahnsinn war.
Aber ist schön, oder? Wenn die Leute noch so lange Zeit
haben. Das ist schon wirklich schön, weil wir haben ja eben damals noch überlegt, entweder Tosteria quasi oder eben Nudel, aber das war dann halt alles da, gell, mit dem Kocher und so weiter, jetzt hat das super gepasst. Genau, und dann eben, um den Bogen zu spannen sozusagen, haben wir dann quasi eben auch selber Säfte gehabt, haben dann halt X-Wasser aus Bierbach gehabt und halt selber Gänseblümchen, Heidelbeerplatz oft gemacht, genauso wie Klassiker wie Holler und so weiter. Und dann bin ich irgendwann, in dem Zuge habe ich dann auch eben, was liegt am Herzen, Zeit dafür nehmen und so weiter. Das habe ich dann gemacht, habe dann auch noch so eine Natur- und Landschaftsvermittler-Ausbildung gemacht beim LFI. Ja. Und war auch super. Und
Natur- und Landschaftsvermittler.
Genau, so heißt das, glaube ich,
heute. Kann man Gott, also.
Habe ich auch noch nicht gehört, gern's auf.
Bitte, nur ganz kurz, weil ich bin ein bisschen, ich will jeden Tag was lernen.
ja, das ist halt im Endeffekt, du, was haben wir da gemacht? Einmal war ich Ornithologe, also Vogelkundler war mal da und dann haben wir Rechtliches natürlich, wie geht man mit Leuten in einer Gruppe um, dass man ja zum Beispiel ein sehr sinnvolles Tool habe ich gefunden, dass man zum Beispiel die Leute einfach mit einem Klebebandel im Namen aufschreibt und auf die Brust tut, wenn man eine Gruppe hat. Weil einer ist immer, der ausreißt. Weißt du? Dann kannst du gleich sagen, du, pass auf, Franz, komm her. Da, du, keine Ahnung, krieg gleich da was an oder wie auch immer. Weißt du? Und
meistens der Lautere.
genau. Und es war natürlich allgemein bei so Kursen ist immer auch diese Energy von der Gruppe ist natürlich immer lässig, gell? Weil da sind sehr viele gute Frauen dabei gewesen, die sehr viel gewusst haben und so weiter. Mich hat das auch interessiert. Für mich war der Hauptfokus eigentlich, was kann ich aus der Natur nehmen, so eine Art essbare Landschaft, gibt es ja gell, dieses Buch, oder ja, der Borg schon Michael irgendwie. Und auf jeden Fall super. Genau, und das war so ein bisschen mein Antrieb, was die, wir haben dann wirklich Blattpesto gemacht, Wiesenkräuterpesto und so weiter. Und dann, genau, das hat mir sicher auch ein bisschen geformt in die Richtung. Und dann bin ich irgendwann einmal, also ich muss sagen, die Eberratte ist dann halt irgendwann einmal dahergekommen. Und dann waren ein paar Sachen. Also in der Arche Noah haben wir mal einen Betriebsausflug gemacht mit dem Spirale, da war auch die Eberratte da, dann waren wir. Dann waren wir im Bierbach, genau, auf einem Hof, am Langederhof, da war eine riesige Eberratte, die habe ich bis heute noch so vor mir, und die riecht da dran, und denke mir, ist ein Wahnsinn, wie die riecht, unglaublich, ich habe mich voll geflasht, und so meine Geschichte, die ich halt immer erzähle, ist natürlich dann auch mit meinem Papa, das war dann wirklich so dieser Moment, wo ich dann wirklich da nochmal reingegangen bin in die Gartenabteilung vom Baumax in Mauthausen, und dann sehe ich da, steht da drauf Coca-Cola-Kraut. Und dann denken wir, boah, das war ja geil, ein regionales Cola-Aroma zu machen. Mhm. Und das war dann wirklich so dieser springende Punkt. Und das hat mich nicht mehr loslassen. Ich habe die Pflanzen gekauft, habe es angebaut und habe dann halt angefangen zum Probieren. Und
also die Idee ist im Baumax entstanden.
So die Idee eigentlich, kann man geil, sagen, oder? Ist im Baumax entstanden. Ja, genau. Ja,
man muss
genau.
Mit offenen Augen durch die Welt gehen, oder? Ja, das lernt man daraus. Ja, wo man glaubt gar nicht, wo man eine Idee aufschnappen kann, oder? Ja. Aber vielleicht ganz kurz, der Herr Stürmer hat das Stichwort, glaube ich, überhört. Wildsau.
Ach so, Mann. Okay. Ja, wir müssen was aufmachen.
Also natürlich, natürlich werden wir dem Original Peter-Cola jetzt einmal was dazu sagen. Vielleicht wer es noch nicht kennt, ist nicht mit Zuckercouleur gefärbt. Also das heißt, es ist nicht dunkelbraun, so wie die klassische Coca-Cola. Genau. Und es schmeckt viel natürlicher. Es ist auch natürlich süß. Also das gehört bei einer Limo halt einfach dazu. Ja. Aber das Ding ist einfach, das ist Natur pur, wenn wir in diesen Termini schon bleiben wollen. Und das ist eigentlich, ich sage einmal gehässig, die österreichische Antwort auf das Thema Naturcola. Kann man das so ein bisschen, so nennen?
Ja, also definitiv. Es ist halt wirklich Natur pur, mehr oder weniger, kann man, also nicht mehr oder weniger, also mehr wie weniger. Man muss dazu sagen, es ist Zitronensäure drinnen. Dankeschön.
Zitronensäure ist ja nichts Schlechtes.
Ja, man kriegt halt genau Zitronensäure, frischen Zitronen, frischen Limettensaft und so weiter eben drin. Den brauchst du halt für Geschmack und pH-Wert und so weiter. Biorübenzucker aus Österreich. Aber in Summe eben macht es die Kombination aus. Gell? Also es ist halt wirklich Vanille kratzen wir aus der Schote. Das merkt man auch, das Blumige, erdig-blumige, was so ein bisschen im Abgang ist. Das ist halt wirklich die Vanille, die was das nochmal super abrundet. Wir nehmen auch Gewürze, ganze frische Gewürze, die werden sozusagen auch von uns wirklich jetzt separat nochmal behandelt und gemörsert und kommt dann alles in den Sirup rein. Alles ganz natürlich eben. Und ja, so funktioniert das ganz gut. Wir haben 7 Bauern im Mühlviertel, die bauen die Kräuter für uns an. Die werden alle quasi händisch gezupft, kann man sagen, also so abgerebelt. Und dementsprechend hat man da halt auch wirklich eine super Qualität, weil maschinell kriegt man es so nicht hin. Jetzt haben wir halt viel kleinere Bauern, die das nebenbei machen, und dementsprechend ist das einmal die Basis.
Das heißt, 7 Bauern bauen für die Sachen, die du brauchst zum Verarbeiten.
Genau.
Okay. Weil du zuerst die Eberratte angesprochen hast, eben im Landläufigen ja als Cola-Kraut bekannt, übrigens nicht Cola-Pulver, sondern Cola-Kraut.
Die Eberratte kannst du sicher trocknen und zu Prüfen verarbeiten, aber es bringt dir halt nichts, ich bin ziemlich kratzen, schätze
ich. Ja, rauchen kannst du das, glaube ich, schon.
Aber ich habe es auch geraucht. Ich würde mal sagen, hey, das ist keine Empfehlung. Das ist
wieder eine Idee.
Keine Empfehlung, gell? Wir sprechen da keine Empfehlungen aus.
Auch nicht?
Nein.
Nein, das darf man nicht. Das darf man mal trinken.
Ja, genau.
Nur mal.
Ja.
Achso. Hey, Prost.
Ja, zum Wohle. Jetzt trinken wir, aber was trinken wir jetzt da?
Wützau 22.
Einer meiner absoluten Favoriten nach wie vor.
Wützau ist ein gemischter Satz.
Super schöne Farbe jetzt.
Genau, gemischter Satz aus reinen Wüdöpfen, also aus reinen Streuobstöpfen. Und der kriegt dann hinten durch diese zweite Gärung schöne Milchsäure. Das heißt, du bist viel breiter im Geschmack her. Und ich finde, ist so ein bisschen unser Deluxe-Stoffe, Leute, die gerne ein bisschen Säure wollen, die gerne ein bisschen das Kernige, Frischer. Ich sage über, das habe ich eh von dir, lieber Herr Stürmer, da hast im Geruch ein bisschen was von Stachelbeer drinnen, Zitrus, Frische. Und ich finde das.
Aber es kommt ein bisschen Süße hinten mittlerweile. Umso öder das er wird, umso reifer wird er hinten aus sich runter. Macht ein bisschen so wie ein Katzenhonig. Ich meine, ein bisschen so honigmäßig.
Sehr gut. Stimmt, ja. Ist wirklich. Also,
ja, taugt man. Also, wenn man kennt, wie klar das er vorher war, also wie hellfruchtig wird er jetzt ein bisschen intensiver runter und hinten kriegt er ein bisschen mehr Süße aus.
Und die Eva hat mir, wir haben jetzt drei Jahre lang kein Wildsau gemacht. Wir haben ja nur im Schrauber als Wildapfel angefühlt. Und ab 25 gibt es jetzt dann wieder die Reinkarnation der Wildsau. Da freue ich mich sogar schon ein bisschen drauf. Und ich habe jetzt drauf geschissen, einfach auf die Leute, die einfach zu blöd sind, zum Verstehen, was das ist. Weil eigentlich habe ich es deswegen umgestellt damals.
Also mit Schrauber oder was? Oder?
Naja, wir haben die Sorten umbenannt als Wildapfel. Damit haben wir Abfall ausgestanzt im Etikett, damit man erkennt, was das ist. Den wird es auch wahrscheinlich weitergeben, weil das ist halt sozusagen unser Schrauber. Der ist halt, weißt du, Dreh und Trink.
Ja, Dreh und Trink. Und für Gastro, glaube ich, ist das auch sicher ein Thema.
Aber für die echten Genießer sozusagen in der Champagnerflasche ist es einfach geiler. Mhm. Und die Kohlensäure schmeckt besser. Ja, ich finde es einfach super.
Genau,
Perlage, die Perlage ist geiler.
Ist ein Traum.
Ja, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Bäder-Cola, weil das ist für mich schon ein Thema. Ich meine, wir wissen, viele Menschen haben viele Ideen. Ich glaube, an den Ideen scheitert es ja meistens nicht, sondern an der Umsetzung.
Und dranbleiben.
Ja, genau.
Und dann dranbleiben.
Ganz, genau.
Ganz eine wichtige
Frage. Beharrlichkeit ist eines der wichtigsten.
Ja. Weil, okay, du hast jetzt einen Traum. Du hast gesagt, dein Traum ist, du willst aus einer Eberraute, / Cola-Grad, oberösterreichische Cola machen.
Ja, ich sage einmal, der Traum ist ein bisschen zu mir gekommen, weil ich habe einfach Cola Soft gemacht und habe ihn halt im Lokal als Cola Soft verkauft. Und irgendwann nach 2 Jahren habe ich halt immer wieder probiert und habe mir halt, und ich wollte halt einfach wirklich, so wie man halt gedrillt worden ist in der Haubenküche, ne, das geilste Produkt, das geilste Cola zusammenbringen mit natürlichen Sachen, oder? Gewürze natürlich kommen von weiter her. Das war mir auch in dem Fall wurscht, weil ich gesagt habe, hey, das ist halt jetzt nicht der Hauptbestandteil und das führt schon immer durch die Gegend, oder? Von daher, und das ist auch vom Gewicht, und aber die Hauptzutaten, das war mir wichtig, eben die Biorübenzucker aus Österreich, dann eben die Eberraute, Minze, was drinnen ist und alles, was irgendwie geht, halt eben aus der Region und dass die Wertschöpfung auch da bleibt und so weiter. Das ist halt wirklich sehr in alle Bereiche so ein wenig eingegangen. Gleichzeitig aber auch kann man jetzt sagen, okay, man verzichtet jetzt auf Zitrone und nimmt Verschü und so weiter, ist auch eine Möglichkeit, habe ich mir auch alles gedacht. Letztendlich bin ich dann aber auf das gekommen, dass ich eigentlich grundsätzlich einfach mal gutes Bio-Cola, ein gutes Produkt mit Energie schaffen wollte, oder? Das einfach schmeckt und das halt einfach auch ein Genussmittel ist. Es ist einfach auch ein Genuss, weil die Leute immer fragen, ist da Zucker drin? Sage ich, ist ein Sirup, da ist Zucker drin. Aber man kann natürlich halt auch weniger reingeben, dann ist weniger Zucker drinnen und so weiter. Aber es ist ja nicht nur der Zucker drinnen. Es ist halt der Fokus so drauf. Aber es ist die Eberraute drin, der heißt zum Beispiel Alter Mann. Das kennen, letztens auf einer Messe haben wir 80-jährige Leute gesagt, ja, ist der Alte Mann, kenn ich. Das war früher in jedem Bauerngarten, das ist ein Heilgrad. Das war quasi bei, das haben sie die Leute, das heißt der Pastorengrad, wo wir wieder bei den Pfarrern sind, die haben sie das quasi ins Gebetsbuch rein da, das nicht, oder hinter das Ohr gesteckt, da die Leute, dass bei der Predigt nicht einschlafen.
So, weil es den Mund da halt
auch nicht so. Ist, ne? Genau, das belebt halt, das ist quasi ja Wermut, oder? Das ist quasi ein Geschwister vom Beifuß, wenn man so will. Mhm. Und dementsprechend hat man halt auch diese Bitternoten, Bitterstoffe wiederum. In der Volksheilkunde haben sie es früher zum Beispiel Kinder gegeben, aber natürlich einen starken Absud, also nicht so sanfter Auszug, wie wir machen. Dass sie die Organe besser entwickeln, zum Beispiel. Sie haben das da zum Entwurmen genommen. Wermut weiß man, entwurmend. Also, das ist ja wirklich, in dem Fall hat er das sehr viele positive Eigenschaften. Und ich bin ja in diese Pflanzenmaterie so tief eingegangen, weil einfach eine Pflanzen ja auch im Grunde, also nicht im Grunde, eine Pflanzen ist ein Lebewesen und eine Pflanzen hat eine Energie. Und das Service bei der Vanille zum Beispiel, die bis zu 1000 Aromen entfalten kann. Und in der Aromatherapie gegen Depression verwendet wird.
Zum Beispiel. Ich meine, man hätte in der Natur, hätte man eigentlich alles.
Es ist ja alles da.
Aber
ja,
dabei alles da, natürlich, ja. Natürlich. Das Geniale wäre ja vor allem auch, die Politik hat ja damals mit Entwurmungsmitteln ein bisschen herumdiskutiert, zu einer gewissen Zeit, wenn man sich noch erinnern kann, da hätte es auch funktioniert.
Ja, Also, wahrscheinlich. Ich bin gut umgekommen.
Effektiv Fahrt. Ja, aber das heißt, okay, das heißt, du hast die Idee gehabt. Wie ist dann weitergegangen?
Also genau, dann habe ich das eben im Restaurant verkauft, ja. Und irgendwann nach 2 Jahren waren dann wirklich also so überdurchschnittliche positive Resonanz.
Also der Grundgedanke war es eigentlich nur fürs Restaurant zu machen. Also war dir das nicht bewusst am Anfang, dass das groß werden könnte?
Genau, das war mir ganz am Anfang nicht bewusst, aber im Laufe dieser 2 Jahre Entwicklung ist es halt immer besser und besser geworden. Und dann habe ich mir wirklich oft ganz bewusst mich hingestellt, habe das eingeschenkt und genau, das Mischverhältnis, alles passt. Dann habe ich mir das eiskalt eingeschenkt und habe mir so einen richtig kräftigen Schluck einfach runtergenommen. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, das ist so geil. Das ist so geil. Das ist ja so ein einzigartiger, neuer Geschmack. Den kann man ja so nicht vergleichen. Er erinnert an Cola, aber er ist kein klassisches Cola.
Aber ich glaube, die Assoziation mit dem Cola ist, glaube ich, hilft einmal auf die Sprünge.
Genau.
Weil du die Leute irgendwo hinschickst in den Gedankengang.
Genau.
Und das hilft dir dann aber dann, dass du eigenständig wirst. Weißt du, wie wir das geredet haben vorhin, dann bist du da, wir haben einfach da. Wir haben es verkauft und dann kommt einer, hey, wie macht ihr das? Dann erklärst du ihm das und sagt, hey, kannst du mir das auch machen? Da hat mich interessiert. Du denkst dir, ja, wurscht, mache ich das halt mit. Mhm. Weil das der Gedanke da ist, dass man mal so groß werden, also das Produkt so groß werden kann, so vielfältig, ist am Anfang nicht da. Aber das macht es ja spannend, oder? Der Wachstum.
Ich finde auch, das ist irgendwie so einwachsen und das war halt mir dann auch von Anfang an wichtig, dass ich persönlich eben auch mitwachsen kann. Mhm. Weil ich habe immer gesagt, es muss gesund und langsam wachsen, dass ein gutes Fundament da ist. Und ich glaube, das hat uns auch in der Corona-Zeit und so weiter, aber einfach auch bis heute geholfen. Im Nachhinein gibt es ein, zwei Punkte, wo ich sage, da hätte ich ein wenig schneller sein können, natürlich, aber das ist halt so. Aber alles in allem war es einfach mir nur wichtig, dass ich halt eine gute Qualität auf die Strecken bringe und eben im Vorfeld so viele Fehler wie möglich ausmerze, weil wenn du groß bist und große Fehler machst, dann tut es richtig weh. Ja. Das war mir damals eigentlich schon sehr bewusst. Ich habe vom Risiko, weil das war nicht so extrem, weil ich habe dann quasi 2 Tage, es war dann irgendwann der Punkt, wo der Stefan gesagt hat, er hört auf mit der Spirale und ich habe dann halt schon die ersten Kunden gehabt. Das war dann auch eben das gelbe Krokodil zum Beispiel in Linz dabei, die halt das dann wirklich gespreadet haben, weil die wollten auch keine Industrie-Cola mehr haben, wir wollen was Gescheites, wir wollen
die Leute suchen nach Alternativen.
Genau.
Weil ich zum Beispiel beim Cola, wie wir angefangen haben, ich habe gesagt, okay, wir haben am Anfang Coca-Cola gehabt und dann habe ich gesagt, hey, eigentlich fällt mir das vorher an, dass überall das gleiche Cola ist, es gibt andere Sachen auch. Genau. Und da hat es Afri-Cola mehr aufgekommen, Fritz-Cola war halt dann, und das war bei uns dann so ein Thema, und ich bin aufs Fritz-Cola umgestiegen und alle haben gesagt, also der Cola-Vertreter war nie da, nie. Mhm. Und dann habe ich umgestellt, auf einmal am nächsten schon da gestanden. Ja. Weißt du? Ja. Und denke mir, hey, ich will mir eine Alternative, weißt du, dass das funktioniert.
Ja.
Aber was ich zurückkomme, weil das gerade sieht, das Logo, hast du marketingmäßig, hast du das mal machen lassen, seitdem ich es kenne, eigentlich gleich seit Beginn, oder?
Ja, das habe ich mit einem Freund gemeinsam auch entwickelt. Wir haben sie wirklich, ich habe mir da 2 Jahre, habe ich mir da Zeit genommen und das war, habe ich in jedes Detail reingefliegt. Also wenn man die Flaschen anschaut, das hat auch so leichte Rautenform. Hat zwar eben Raute in dem Sinne nichts zu tun, aber es ist trotzdem diese Raute drinnen.
Also Etikette jetzt, genau.
Genau, die Etikette, dann hat es dieses Petrolfarbene. Ne? Jetzt waren wir so an einem Balkon gesessen, der Freischlag Christoph und ich, und er hat dann einmal, nachdem er, da war ja noch die Namensfindung vorher, aber irgendwann sagt man, hey, das funktioniert, die Leute taugt es und so, gell? Und dann kommt man drauf, na, wie heißt das Ding? Ne? Dann habe ich überlegt, ja, Ur-Cola, Kristall-Cola oder irgendwie so, aber irgendwann fällt halt dann der Groschen, weil Beta-Cola ist. Ich wollte es ja auch nicht unbedingt nur auf mich oder auf meinen Namen personifizieren, das Ganze. Aber es ist halt, wenn man es sieht und ausspricht, ist halt einfach quasi, man liest es richtig, man spricht es richtig aus und es ist eine eigenständige Marke. Das war dann einmal so der Grundstein.
Genau. Habt ihr irgendwo mal die Aussage gehabt, Better Cola? Also mit
Better Cola, Better Cola?
Ja. Ja. So ist mir im Kopf irgendwie
genau.
Ein bisschen blieb, oder?
Haben wir auch. Also das hat sich dann ein wenig gewandelt, weil ganz am Anfang haben wir als Slogan gehabt, Kiss Me Quick and Go, das steht auf der Gladl nur immer oben, weil sozusagen in der Mythologie, wenn ein Mann der Frau dann Zweig der Eberratte zusteckt, wird das seine Geliebte. Und weil das aber nur eine angezauberte Liebe ist und daher nicht von Dauer ist, Kiss Me Quick and Go in Englischen.
Genau. Okay.
Sehr cool.
Also praktisch, wenn man so ein Flaschel in der Hand hat, ist man bereit für einen Seitensprung.
Vielleicht.
Der Stürmer?
Aber bei mir gibt es keinen Seitensprung, wenn man kein Hauptfahrt da ist.
Ah, ja,
das heißt, um ein Dummvögeln.
Schön
gesagt. Ja, voll. Ja.
Schön gesagt.
Ah, Wahnsinn.
Ich finde das Wort Vögeln eigentlich auch irgendwie cool.
Ja, so, also er ist gut zu allen Tieren und besonders gut zu Vögeln.
Besonders gut zu Vögeln, ja.
Weil wir schon bei den Ornithologen waren.
So schön.
Aber das Logo ist sehr einprägsam. Super zum Lesen. Gut zum Lesen, so hart es klingt. Ja. Weil ein Wort, das sperrig daherkommt, ist schlecht.
Genau.
Und darum kann ich das voll nachvollziehen. Und das auch die Mundart drinnen ist, mit dem Bäder, ist natürlich nur geiler, weil damit ist viel, wie soll man das sagen, ehrlicher, viel erdiger, ein dosiger Name. Und das Wort Cola ist ja nicht geschützt. Das ist ja einfach eine Definition einer Limo-Art, sozusagen,
genau, wenn du willst. Genau, im Lebensmittelkodex und bei uns steht koffeinfrei drauf, weil eben keine Cola-Nuss drinnen ist. Ne? Das ist natürlich eben.
Ist die Cola-Nuss die Koffeinträger?
In oder der Regel, zumindest früher war es so, ich glaube, dass Red Bull Cola auch noch so ein Extrakt drinnen hat, was ich weiß, aus Cola-Nuss, aber die meisten steht halt oben Koffein oder Aroma.
Ja, aber zugefügt, glaube ich, so ein zugefügtes
genau, Koffein. Genau, so richtig Cola-Nuss in dem Sinn, aber das will ich auch nicht unterstellen, das weiß ich auch nicht, wie dann die Leute so dann, oder? Grundsätzlich ist halt, glaube ich, heute eher eingefärbt und Koffein dazu, aber das ist jetzt kein Auszug aus der Cola-Nuss in dem Sinn.
Aber dass man es zeitlich nur mal da irgendwie ein bisschen an Ablauf haben. Wann, wie lange ist es aus, dass du das Bäder-Cola das erste Mal eigentlich in die Flaschen reingebracht hast?
Also, so war dann sozusagen 2012 war so ein bisschen die Geburtsstunde und so 12, 13 habe ich dann die ersten Flaschen so gefühlt, oder? Und war dann so an zwei, drei befreundete Betriebe, eben auch in St. Thomas und dann ist der Stefan, der hat ja dann quasi den Wirt am Graben gemacht, ne? Den kennt man vielleicht, der war in Lenz eben. Und Freundinnen von uns, dann die Donauwirtinnen damals in Urfa. Und diese Betriebe haben dann schon das Bäder-Cola gehabt und man hat gesehen, es funktioniert. Und das war natürlich cool, weil das war eben mein Zugang, überall in jedem Ort einen Wirt haben und einen, der es verkauft dann in nächster Folge. Weil einfach der Wirt erzählt die Philosophie und das war eigentlich so gesehen eigentlich genial, weil die Leute sagen, was ist das? Und im Geschäft sagt er das keiner, oder? Aber in der Gastronomie hast du das Sprachrohr und da bin ich meine Wirten alle bis heute sehr dankbar, dass die das eigentlich so ausgetragen haben und gesagt, hey, das macht der Peter und das ist voll cool und da ist eine Krall und der macht das alles und so. Und das hat eigentlich mir dann geholfen, sozusagen, bis dass ich dann auch zusätzlich irgendwann auch nochmal das Glasl entwickelt habe, wo ich dann unten einen Füllstrich, da steht Essenz drauf, bis dahin Sirup rein und so da drauf. Dann habe ich auch so von der Qualitätssicherung natürlich war mir immer wichtig, dass immer das Verhältnis passt, oder? Und das habe ich halt, ich habe alles da, dass so gut wie möglich beim Gast ankommt.
Keine Fehlerquellen.
Genau, so wenig wie möglich. Aber natürlich, wenn einer Sport oder zu viel rein tut, ist halt.
Aber bei meinem Produkt genau das Gleiche. Du kannst es eigentlich jedem Trottel geben und du kannst einfach nichts falsch machen.
Aber jetzt vielleicht für daheim, da das ja in einer Sirupflasche abgefüllt ist oder hauptsächlich, wie ist das Verhältnis daheim, wenn ich es daheim mische, wie kann man das irgendwie daheim relativ leicht?
Also 1:8, quasi so ähnlich wie ein Holersaft. Also auf einem Seil sind es glaube ich so 35 Milliliter und auf eine halbe nehme ich ein bisschen weniger, weil man einfach mehr Menge hat, die man trinkt. Und dadurch wird es dann zu süß, wenn man eine halbe trinkt. Da nehme ich so 5 Zähl.
Okay.
Ungefähr 5 bis 6. Also wenn man so ein wenig süßer mag, ein bisschen mehr. Aber man merkt da in den letzten Jahren, dass der Gaumen allgemein für die Leute, was die Zuckersüße anbelangt, einfach jeder isst weniger Zucker. Und das geht einfach auch zurück. Also ist mir halt aufgefallen, einfach so in der letzten Zeit.
Aber da kommst du zu einem spannenden Stichwort. Hast du das Thema zuckerfrei schon mal überlegt?
Habe ich mir überlegt, genau, ist ja eben, weil die Nachfrage natürlich brutal groß ist, gell, und ich bin halt selber, muss mich da auch ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr eindigen mit Aspartam und Co. Ich bin jetzt kein Freund für diese Zuckerersatzstoffe, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das so leiwand ist, also meine persönliche Meinung einfach und weiß ich nicht. Andere sagen wieder, es ist komplett wurscht, alles ist gescheiter wie Zucker, habe ich auch gerade letztens gelesen. Das sagt natürlich einer, der halt irgendwelche Drops herstellt. und ich sage natürlich, ein bisschen Zucker geht schon. Gell? Aber es ist halt immer natürlich, jeder Gramm auf ein Lobzeit war, sage ich. Ich sage halt immer dazu, es ist halt einfach so, es ist ein Genussmittel, oder? Wenn ich jetzt im Sommer einen Durst habe oder Radl fahren gehe und so weiter, dann trinke ich halt einmal einen Schluck Beta-Cola oder wenn ich auf der Hitten bin. Ich sage aber auch nicht, trinke 10 am Tag, weil es einfach zu viel Zucker ist. Ja. Aber wenn ich sage, hey, gönn dir mal was, dann absolut super und es ist wirklich auch dementsprechend halt einfach hochwertig und das darf man auch mit Genuss nehmen. Dann.
Man braucht ja nicht immer so viel nicht da. Ja. Man kann es ja nur leicht für den Geschmack, was du noch ein Liter aufspritzt. Wie du sagst, vom Radfahren heimkommst oder dir wirklich im Sommer heiß ist,
genau.
Du hast halt nicht 3,5 Zähler, sondern nicht 1,5 Zähler.
Ja. Ich meine, einfach für einen. Ohne dass ich da jetzt was triggern will, aber mir fällt da sofort ein, Sommerspritzer und dann, weiß ich nicht, 2-3 Zähler rein. Oder also so eine Art wie ein, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, wie ein Bäderspritzer sozusagen.
Ja,
Spritzer,
ja, so ja. Ja. Sagen viele Leute zu mir, taugt einer brutal. Also ich sage Pedro dazu, quasi statt ein Hugo,
weil es sich halt anbietet. Aber das haben wir jetzt,
da haben wir jetzt genau.
Wir haben jetzt vorhin schon ausgemacht, wie du es dir erzählt, du bist jetzt am Woodstock der Blasmusik in 3 Wochen.
Ja,
habt ihr eigene Standl und du hast deine eigene Kreationen.
Genau.
Und wir versuchen mit den Leuten immer ein bisschen eine Idee mitzugeben, was man mit den Sachen, die Produkte von unseren Podcast-Gästen machen kann. Vielleicht kannst du in unserer Rubrik Flotten 3 jetzt mal 3 Highlights sagen, was man mit deinem Beta-Cola, mit dem Sirup alles machen kann. Und da würde ich sagen, Jingle ab.
Der flotte Dreier.
Ja, der Jingle, glaube ich, ist schon. Der Jingle ist schon
grein. Der rennt im Hintergrund.
Ja, lieber Andi Gatterbauer hat das, so hat das für uns voll geil mit Ghost-Händen gemacht. Nein, leg los. Was sind so müsst das nicht auf 3 beschränken, aber wenn du sagst, hey, die coolsten Drinks, die gerade irgendwie am besten funktionieren.
Ja, also für mich der klarste und beste Drink mit Beta-Cola ist einfach Gin-Beta-Cola. Also man nehme quasi einen guten Gin. Da tut man.
Darfst du da gerne eine Empfehlung machen, weil wie gesagt, also dir taugt einfach.
Du, bei mir ist es so, ich bin viel auf Messen und ich arbeite halt meistens mit meinen Nachbarn zusammen. Und es ist halt wirklich, da gibt es halt viel Gute. Jetzt war ich letztens in Wien, da habe ich mit dem Affenzeller Peter einen super White Swan gehabt White zum Swan, Beispiel. Ja. Dann habe ich einen Brückel Florian, der Koryphäe ist und mit 16 quasi, glaube ich, schon goldene Medaillen bei der Destillia angerammt hat, weil er über einen Opa oder über einen Vater eingereicht hat.
Das wäre ja geil, oder? Hey, typisch österreichische Lösung.
Sicher. Ja, super. Der hat einen super Bio-Gin aus Gutta oder Dammbachler zum Beispiel. Und natürlich ganz speziell, also ich denke jetzt natürlich an den Mühviertler und Bio auch für ein bisschen. Ne? Und da ist auch der Dauerböck Mario, das ist ein ganz klarer, der macht wirklich den Winterrocken, hat er da, glaube ich, selber oder auf umliegende Bauern, da sind kein Blödsinn dazu, aber ich glaube, dass er das meiste selber hat auch. Der macht einen super Whisky übrigens, mega. Und der hat einen ganz klaren. Der tut wirklich nur Wacholder rein. Und den nehme ich einfach auch zum Beispiel, wenn ich mich schneide und das entzündet sich, den nehme ich als Wundheilmittel.
Weil also trinkst Wacholder, oder lasst
beides, dann,
also
beides.
Doppelt gemoppelt,
ja, nicht nein, Naturmittel. Und es hat halt natürlich jeden seine Nuance. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall Beta-Cola, also ein bisschen Beta-Cola-Sirup oder Fertigs-Beta-Cola-Gin und Soda, also nochmal, Entschuldigung. Also wenn man mit Sirup macht, das war immer das Grundprodukt, man muss da kurz erklären, es hat 10 Jahre nur Sirup gegeben und seit 4 Jahren gibt es jetzt auch die fertig gemischte Limonade. Jetzt auch mit 2 Sorten, das zweite ist Mandarine und Kurkuma. Und das klassische Gin Beta ist 4 Zähl Gin, 3 Zähl Beta Cola Sirup und ca. 150-200 Milliliter Soda. Und das Geilste an dem Ganzen ist, wenn man dann wirklich nur ganz eine kleine Prise gerösteten Szechuan-Pfeffer drauf gibt. Dann gibt dann das einen Twist, diese Kombination, das ist, für mich ist das wirklich, das hat das Potenzial zum absoluten Klassiker.
Das muss ich gleich mal probieren. Das hast du mir vorher schon gesagt. Das ist gerösteten Pfeffer. Geil.
Das ist super.
Du nennst das Getränk?
Gin Beta.
Gin Beta. Ja, ist gut. Gin nicht kompliziert werden. Genau. Einfach nicht kompliziert werden.
Ja, stimmt. Genau. Und dann gibt es halt noch,
schon Aperol,
das haben wir gesagt. Ein Spritzer halt so quasi, ne? Also das ist ganz einfach, einen Spritzer machen und ein bisschen Sirup draufladen. Also da kann man beide Sorten nehmen, funktioniert beides sehr gut. Im Winter als Heißgetränk funktioniert es auch super gut.
Der heißt dann Kaiser-Beta-Spritzer praktisch.
Ja, genau.
Peter-Kaiser.
Ja, Peter-Kaiser, oder? Wie ist das nicht der Kärntner Landeshauptmann, oder?
Weiß ich gar nicht.
Ja, also nicht zu viel über Politik, würde ich sagen.
Genau. Und dann habe ich noch den Repeater. Witzigerweise Repeater.
Der Repeater.
Der Repeater, sag auch viel, sag auch viel. Ja, ja, ja.
Müllviertel halt.
Genau, der Repeater, ja. Sag viel, ist auch okay.
Was hat dann zum Hirschmilchradio?
Bitte?
Was hat dann zum Hirschmilchradio?
Hirschmilchradio?
Kennst du das nicht?
Nein, kenn ich nicht.
Ein Goa-Radio aus Müllviertel, wo sie eigentlich den ganzen Tag nur Goa spielen.
Wirklich?
Sagt das gar nichts.
Wie heißt das? Hirschmilch.
Hirsch. Radio Hirschmilch heißt es.
Ist das aus Hirschbach oder was?
Ich weiß gar nicht, wo das ist, aber bei dem Spät
klingt stark danach, oder?
Ist ja witzig. Ich höre das erste Mal.
Google wird es richten.
Genau. Ah, das ist cool. Das muss man mal anschauen. Ja. Ja, genau. Und wir machen eben, die Idee war natürlich dann, man hat dann diesen wertvollen Rest eigentlich, wo wir einen Auszug machen für unseren Sirup. Und auch die ganzen Gewürze, wo Gewürze dabei sind, die eben weit über 100 Euro kosten und so weiter. Und eigentlich landet es quasi dann am Misthaufen. Ne? Und das ist eigentlich voll schade, weil. Und dann habe ich irgendwann einmal was in Alkohol eingelegt und habe mir gedacht, das probiere ich aus. Und habe das dann stehen lassen. Am Anfang war es voll scharf und habe mir gedacht, Wahnsinn, nein, das ist nichts und so. Habe das dann einfach stehen lassen und nach einem halben Jahr irgendwann habe ich das ausprobiert. Und dann ist das richtig rund geworden. Und das ist jetzt ein super Likör. Und dann setzen wir eben nochmal an mit Irkswasser. Das ist im Bierbach ein spezielles Wasser. Das nehmen auch sehr viele namhafte Schnapsbrenner statt und destillieren Wasser.
Das so klar ist, oder was? So
das nimmt sehr viel Geschmack auf. Da geht der Johannesweg in Bierbach weg von der Quelle.
Also Irksenwasser.
Irksenwasser.
Nicht das, was unter Irksen rausrennt. der Schweißabstrich.
Ja, jetzt haben wir schon noch.
Der Schweiß.
Jetzt wird es ja. Ja, genau, der heiße Schweiß. Also Irkswasser. Ja, und wie lange braucht der jetzt zum Reifen, weil du sagst, dass der 6 Monate, das ist dann auch ein richtiger Reifeprozess.
Ja, also es ist jetzt, hört sich jetzt ein wenig aufwendiger an, als es tatsächlich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird einfach eingelegt, es wird gleich auf 25% angesetzt, 14 Tage. Statt Zucker nehmen wir fertiges Beta-Cola, dass man wirklich diese DNA sozusagen auch mit umbringt. Noch besser mit umbringt, es kommt noch extra Vanille dazu. Und dann wird das angesetzt, dann filtriert und eingestellt auf 22,8%. Das hat sich am Anfang vom Rezept halt so ergeben. Und seitdem ist es einfach so, also es ist kein Likörchen mit 17%, sondern der hat schon ein bisschen einen Abgang, was ich auch wichtig finde, weil er dann doch eine Süße hat und den kann man ein bisschen so Amaro-mäßig einsetzen. Also ich sage mal ein bisschen wie ein Werner, so ein Müllviertel, ein Werner, viel sagen, hey, ist da Zirben drin und so weiter. Es ist kein Zirben drin. Und der hat so, oder Nussgeist, weil natürlich die Gewürze wird dann da sich ähneln und daher hat man dann einfach auch irgendwo dieses Match. Und wenn man dann so einen Repeater Sauer zum Beispiel macht, mit ein bisschen Soda, Spritzer Zitrone, und ich finde, am besten steht einem nur Scheiben Orange dazu, Scheiben Orange und Eis. Und das Ganze kann man dann auch zum Beispiel mit Tonic einfach aufgießen. Eis, Orange, funktioniert super gut. Bin ja eigentlich relativ spät drauf gekommen, weil den habe ich auch schon 5 Jahre. Und die letzten ein, zwei habe ich Verkostung in einer Bibliothek gehabt und als Eröffnungsgetränk habe ich dann diesen Repeater Tonic hergegeben. Und die Leute waren alle voll begeistert und super. Wirklich gut. Genau. Und im Winter nehme ich dann meine Beta Cola Mandarine Sirup, auch mit dem Repeater her. Und dann habe ich 4 Zell Mandarinensirup, 3 Zell Beta Cola Mandarine, kann man als normale nehmen, und 2 Zell Rum. Und dann gießt man das mit einem heißen Wasser auf und man hat einen à la minute Punsch. Du brauchst kein Teesackel, gar nichts. Das kannst du in der Gastro 4, 3, 2, eine in den Teefall, heiß aufgossen, à la minute, trink fertig. Und das ist wirklich der geilste Punsch. Also unendlich geil. Genau.
Geil. Ja, das ist einmal ein Tipp, oder? Ja. Weil 4-3-2 ist 4-3-2-1.
Ja. Ja. Genau.
Das ist nicht schlecht.
Gerne. Genau, ja, da gibt es natürlich viele Ideen. Also wir versuchen auch mittlerweile, sind wir ja ein paar Leute, mein Bruder, der Roland ist ja auch schon seit 2017, glaube ich, mittlerweile bei mir jetzt. Und der Jakob auch, der immer online und Verpackung und ganz viel macht und
dass man mal da ein bisschen,
dass man die Leute eine Idee gibt, ja. Genau.
Wo produzierst du das? Weil am Anfang wird es ja wahrscheinlich eine Heimaktion gewesen sein, in der Küche angefangen,
genau, alles zu probieren. Klassisch haben wir angefangen, zuerst im Spirale in 10 Liter Kübel, dann irgendwann bin ich gewandert in die Garage von meinen Eltern, klassisch, dann mit 4 Glühweinkocher, dann beim Abfüllen umgerührt sozusagen, gell. immer aufgeregt, dass die Weile Vanille schwimmt ja immer auf, diese Punkte, gell? Die wird dann kotzen das aus und dann wird das filtriert und zum Schluss kommen diese Punkte, werden händisch durchpassiert und kommen als Qualitätsmerkmal wieder dazu. Ne?
Okay.
Das ist ja das ist sehr, sehr aufwendig. Und dann habe ich natürlich da 4 Glühweinkocher schnell gehabt. Dann rennst du halt immer zwischendurch wieder zum Zöllerkosten, ne? Weil einfach der Schutz fällt. Bei, weiß ich nicht, 10 kW. Und genau, und so haben wir natürlich angefangen und das war dann aber schnell klar, dass das dann auf Dauer nicht geht, ist logisch. Und dann haben wir halt in Nachbar den Johann Steiner gefunden, das ist quasi ein Bio-Bauernhof, der eben Most und Cider macht an der Alona-Abfüllung und einen super großen, sauberen Keller hat. Und dementsprechend haben wir dann da einmal 300 Liter Charge gemacht, in der Garage waren es 160, dann haben wir da einmal 300 gemacht und dann 500er Chargen. Dann ist das kontinuierlich gewachsen auf 500, 800, 1000, 1500 und dann irgendwann habe ich einen großen Tank gekauft und mittlerweile produzieren wir 2800 Liter ungefähr pro Batch sozusagen.
Sirup.
Genau,
Sirup. Boah,
reiner Sirup. Ja. Das entspricht ungefähr 60.000 Seil Getränk.
Okay. Wenn man so viel, genau. Das ist eh was. Das
geht schon. Genau, ja, ist ein Latschen.
Ja, ist schon ein Latschen.
Ist
ein Menge Latschen, ja.
Ist ein Latschen.
Wie bist du dann eigentlich auf das Ready-to-Drink Thema dann gekommen, weil ich kenne es tatsächlich perverserweise nur vom Sirup. Ich war jetzt total geflasht, weil es voll cool war, dachte, hey geil, endlich ready to drink, weil eins ist schon fix, Convenience, und das darf man nie unterschätzen, ist nicht unwichtig, vor allem für den Konsumenten selber dann.
Ja.
Vor allem, wenn er es daheim schon kennt und möchte es to go haben, genau. Also nimmt eine Flasche mit, der kennt es, wenn er Vertrauen zu dem Produkt hat, nimmt es, kauft es, greift er schneller zu,
genau.
Also wie man es als,
ja. Ja, es hat sich. Ja, es ist auch, wie soll ich sagen, ich habe mir eigentlich immer recht kasteit damit, ne, weil ich wollte eigentlich immer unbedingt ein Mehrweggebinde machen, weil ich auch immer geglaubt habe, das ist alles viel gescheiter und so weiter und habe mich dann wirklich da mit Ökologieinstitut und da waren eh wirklich Macava und Bona und die Automatenhersteller aus Deutschland dabei und so, da haben wir uns ein bisschen beschäftigt damit halt und ja. Und es war dann halt irgendwie schwierig, weil wenn dich jede Woche 3 Leute fragen, ob du das nicht fertig machst, da sagst du halt dann irgendwann einmal, du, schwierig, Kastein. Und ich habe mir es dann für mich halt so zurechtgelegt. Ich habe dann einfach gesagt, okay, es ist zumindest einmal der nächste Schritt, oder? Und man hat einmal ein gutes Produkt sozusagen einfach in der Flasche und dann kann man sich eh auch wieder weiterentwickeln.
Aber ich glaube nämlich auch, dass bei einem neu erfundenen oder einem neu aufgelegten Produkt, was du auch gehabt hast, dass man, ich verstehe schon, man hemmt sich oft im Wachstum selber, wenn man ideologiert, wo man sagt, da möchte man hin. Ja. Aber ich denke mir dann, fangen wir an, bring das Produkt auf den Markt, schaff dir einen finanziellen Background und dann kannst du immer besser werden.
Ja.
Und dann kannst du Sachen machen, wo du Geld hast, was du richtig taugen. Also taugt der richtig natürlich, weißt du, was ich meine?
Dass ja.
Jetzt könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mit umfeilen, jetzt da muss vielleicht nicht so viel Geld überbleiben wie beim Hauptprodukt, aber ich habe mal einen finanziellen Background, dass ich was aufbauen kann.
Aber das ist eh so die Sache, wie, entschuldige.
Nein, sag bitte.
Es war zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir im Nachhinein denke, da hätte ich ein bisschen schneller sein sollen mit der fertigen Limonade, weil einfach in der Zwischenzeit so viel rausgepoppt sind, dass ich da fast ein bisschen ins Hintertreffen gekommen bin, weil wenn ich jetzt hinkomme, sage ich, es ist schon wieder einer, aber eigentlich war ich damals einer von den allerersten, die was wirklich was Neues gebracht haben.
Aber Peter, also den mit, das mit dem Cola-Grad, also mit der Raute, gibt es das, hat es sowas schon gegeben oder bist du wirklich der Erste, wie der
Markt? Also es gibt am Markt, sage ich mal, so Sirup, so Kleinproduzenten, weiß ich nicht, ob da schon irgendwer das Ernte gemacht hat, so in dem Stil.
Ernte, aber, früher heißt das für unsere Zuhörer.
Erntern und Oftern. Ich fühle mich schon so daheim, da muss ich wieder ein wenig zusammenreißen.
Nein, aber voll geil, habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Ernte ist ein super Wort. Genau.
Das wird übrigens im Transkribieren von unserem Podcast immer geil ausschauen.
Das muss ich dann nachtippen.
Ja, genau.
Das macht eh die KI dabei. Ja, genau. Aber ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben?
Ja, ready to drink eigentlich praktisch.
Ready to drink.
Ob du die Erste warst jetzt mit...
Ja, ja genau. Da war, es ist so, das Cola-Kraut in dem Sinne, das hat ja früher, wie gesagt, das war Basis in jedem Heilgarten. Das hat ja jede Bayerin daheim früher gemacht. Also die haben das getrocknet, du kannst es auch als Mottensackerl nehmen und sie haben auch sicher Sirup gemacht draus. Gell? Es ist aber, glaube halt ich, in der Qualität und vor allem mit dieser Komplexität sozusagen, was da einfach die ganzen Gewürze, dass halt genau das rausgekommen ist, was da rausgekommen ist, das war halt schon für mich damals so ein bisschen eine Vision einfach. Wie das dann einfach fertig war und das für mich klar war, das ist es jetzt mit meinem eigentlich sehr, sehr hohen Anspruch damals, wo ich dann auch gesagt habe, hey, das ist es. Und da habe ich dann für mich auch wirklich gespürt, das hat grundsätzlich Potenzial für den Weltmarkt. So geil ist das, gell? Das, also das war schon, das war so präsent da, dass das so was Geiles ist, dass einfach, und darum habe ich einfach das so dran geglaubt an das Ganze.
Hey Pinky, was werden wir morgen Abend machen?
Die Weltherrschaft an uns reißen. Sehr klar. Aber schau, beim Andi ist ja auch so beim Transekt, oder? Das hat es auch vorher schon gegeben, aber in der Qualität nicht. Oder? Ja. Dann machst du was. Man braucht eher, was die Idee holst, vielleicht, wo man die Reise hingeht. Und die Vision muss aber im Vordergrund stehen. Was
das organische Wachsen ist sicher eines der wichtigsten Sachen.
Ja. Das ist, glaube ich, auch, das glaube ich auch, dass das sicher wichtig ist. Sicher hin und wieder wegen einem Schub haben, war vielleicht ganz gut. Und man merkt natürlich schon, gell, jetzt mittlerweile nach 14 Jahren Sommer, was ich das mache, ist halt schon, merkt man auch, dass gewisse Themen, man kämpft halt immer dahin, hackelt voll rein und tut und so. Also man hat dann schon auch seine Momente, wo man dann einmal sagt, hey,
puh, was mache ich denn Scheiß?
Vor allem wir alle, wie wir da sitzen, muss man sehen, kennen uns ja auch von den ganzen Gastromessen, Veranstaltungen, vom 17. Sauerstechen, weißt. Und du musst halt auch wirklich überall dort sein. Wir waren jetzt gerade gemeinsam auf der Genussland-Produzentenmesse, die in Ritzelhof war, die übrigens, finde ich das gut war.
War super,
ganz ehrlich sagen,
war gut. Sehr cool, ja.
Bei Josef Lehner auch schon gesagt, habe ich gesagt, good job, Bob, und mit seinen Leuten. Und ich glaube, über diese Schiene kann man auch wachsen. Ist nicht so schnell und nicht so industriell, und aber solange man bei seinen Bloody Roots bleibt, glaube ich, ist sicher alles ehrlicher und alles, wie soll man das sagen, aus dem steht man auch dahinter, oder? Weil ich glaube, dass du dort stehst und dass du das verkörperst, nicht nur, dass der Name sozusagen am Produkt steht, das hat natürlich auch jetzt viel Vor- und Nachteile. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, das du auch kennst, Herr Stürmer, und ich kenne es ehrlicherweise auch. Wenn eine Veranstaltung ausgeschrieben ist und ich komme selber nicht, sondern es steht wer anderer dort, sind sie immer wahnsinnig angefressen.
Er fragt tausendmal, wer ist der Andi nicht da?
Ja, genau. Und das ist, oder ist der Peter nicht da? Weißt? Ja. Und das ist Fluch und Segen, dass unsere Produkte zwar Seele und Leidenschaft und alles haben, hat halt leider auch ein bisschen. Ja, es ist live.
Live ist live.
Kann man hey, nicht auf Pause drucken, oder? Schluck Beta-Cola und es geht wieder.
Es geht, ja.
Auf jeden Fall ist das Thema, dass die Person so im Fokus des Produkts steht, tatsächlich Fluch und Segen. Das muss ich schon ehrlich sagen. Also ob wir jetzt, so wie wir da drei da sitzen, jemals über diesen Punkt rausgekommen, dass jemand anderer das Produkt so glaubwürdig präsentieren kann, ist echt schwierig.
Naja, glaubwürdig präsentieren. Ich glaube, wenn du am Anfang stehst, dann du bist ja auch dein Marketing-Tool selber. Du redest ja ganz anders mit den Leuten. Und ich glaube, die Größe haben wir nicht. Aber ich glaube, wenn du als kleiner Produzent anfängst mit Produkten, wo du Vertrauen hast, wo du am Anfang was anders sind, weil dein Produkt hat noch keinen kennt, weil dein hat noch keinen kennt, meins auch nicht. Du musst das einmal wirklich pushen. Ja. Und dass man, ich glaube, dass du mehr Chancen hast, als wenn du nur ein Marketing-Konstrukt aufbaust, dass selber ein Mensch dahinter steht und das nicht mit der Industrie vergleichbar
ist. Absolut. Bist. Aber was ich damit sagen will, ist, wir arbeiten halt uns halt mit den Veranstaltungen, wir nutzen uns halt auch ziemlich ab, das muss man schon ehrlich sagen. Ich hab jetzt für mich beschlossen, dass ich Veranstaltungen wieder ein bisschen reduziere. Das ist echt wahnsinnig anstrengend. Ja. Es bringt alles was und jede Veranstaltung lernst was und coole Leute und wirklich bei jeder. Aber es ist stundenlang Vorbereitung, aufbauen, hinfahren, einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Das heißt, und wenn du jetzt einen Tag lang deine Geschichte erzählst und das ist die Leute kommen ja, weil sie das Produkt ja vielleicht schon kennen oder auch nicht, aber die wollen die ja kennenlernen oder auch die Story, es ist wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ob du das merkst, aber wenn ich nach einem Tag messe, wo richtig was los war, bin ich auf die Nacht echt, wie wenn ich ein Konzert gespielt hätte, bin ich richtig gar.
Ja, man hat schon einen massiven Output, ne? Also es fragt jeder dasselbe, also so wie ihr auch schon wieder.
Ja, sicher. Ja, es ist ein
aber es ist auch okay und es passt auch. Und ich muss ehrlich sagen, ich war mir da halt auch nicht schade. Ich habe es in Spirale gemacht und habe die Leute erklärt, was wir da machen. Und ich habe es beim Peter Kohler dann auch gemacht. Und ich habe jahrelang geredet und ich weiß, fünf Jahre habe ich geredet und bin auf Messen gefahren und so weiter. Und irgendwann ist dann einer da gestanden und hat gesagt, hey, kennst du das gar nicht? Und hat dann den anderen, der vor mir gestanden ist, hat dann das erklärt.
Dann hast du es geschafft.
Und das war halt einmal so, der erste kleine Meilenstein sozusagen. Natürlich, ich muss schon ehrlich sagen, also ich möchte schon, in Österreich ist schon mein Ziel, dass ich einfach eine starke Marke aufbaue. Ganz klar. Also das ist schon das Ziel, wenn wir natürlich sagen, ja, wir sind klar und halten uns regional und so weiter. Sicher auch so, und diese Ideologie ist ja grundsätzlich auch da, aber ich will ja ein gutes Produkt für alle haben. Mhm. Das heißt ja nicht, weil das Problem ist oft auch, das ist also ein bisschen, da beißt sich die Katze wegen den Schwarf. Auf der einen Seite will man exklusiv sein und vor allem wollen für die Exklusivität. Gell? Ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt, der hat gesagt, ja, aber jetzt hat es eh dann nebenbei, der Biller hat es jetzt auch aufgenommen. Das ist aber auch ein Franchise-Nehmer vielleicht, gell, der was selber leider anstellt und da bemüht ist, dass er regionale Sachen rein tut. Und er würde es ja so quasi exklusiv haben, er haut uns jetzt aus, weil das geht ja nicht, oder? Aber weißt du, der verkauft halt im Jahr dann, oder hat halt dann im Jahr 15 Flaschen Sirup verkauft, gell? Von dem kann ich nicht leben, wenn ich weiß ich nicht, 150.000 Euro Personalkosten
habe. Am Anfang macht man es eh gern.
Ich meine, es ist, wie gesagt, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nach wie vor und auch gerade die Kleinen. Also für mich ist jeder einzelne, und wenn er nur so klein ist, Kunde wichtig. Das muss ich schon dazu sagen, weil wenn der steht nämlich da und erklärt an jeden Kunden, der es nicht kennt. Ja. Gell? Und das ist schon wichtig, natürlich. Aber ich sage einmal so, das schließt das eine das andere nicht aus. Ne? Weil beim Cola beschwert sich auch keiner, dass es überall gibt.
Aber
meine, Cola ist vielleicht ein bisschen ein schlechter Vergleich.
Naja, so schlecht. Aber Marketing-Spruch, also im Vertrieb aber, ist der Spruch, Cola ist auch nicht durch Gebietsschutz groß geworden. Ja. Muss man auch sagen, vielleicht am Anfang.
Übrigens, kennt ihr diesen verrückten Effekt, der passiert? Also dieses Beispiel, wo ein Getränkeautomat irgendwo am Bahnhof steht und dann stehen zwei und dann beide profitieren eigentlich vom anderen, obwohl es Mitbewerber sind.
Genau, also mit Cola gefühlt,
ganz genau.
Gefühlt. Das gibt's
und das Witzige ist, und das passiert meiner Meinung nach, oder das ist sogar meine Erfahrung, dort, wo es einen Gastronomen gibt, der dein Produkt kennt und auch erklärt, funktioniert witzigerweise auch der Handelspartner, der in der Nähe ist, viel besser und vice versa.
Genau.
Weil du siehst das irgendwo und bist dann neugierig zum Probieren, das geht halt im Handel nicht. Das heißt, du sitzt dann dort, siehst, Beda Cola, Stürmerster da, Transecco, das probiere ich jetzt.
Und dann willst du wieder heim.
Ganz genau. Und dann habe ich den Effekt nämlich doppelt. Also ich bin draufgekommen, am besten funktioniert es in einer Region, wo du beides hast.
Ja, ist so. Das war immer mein Konzept von Anfang an, dass ich überall einen Händler und einen Wirt habe. Ich habe gesagt, ich muss nicht beim jeden sein. Aber der, was das schätzt und so weiter, der das hat, und dann belebt sich das gegenseitig. Und das haben wir wirklich viel geschafft. Die Leute sind gezielt hingegangen, gezielt in Handel und gesagt, hey, wo kriege ich das? Ich habe den Wirten gesagt, da kriegst du es. Am Anfang habe ich auch gesagt zu den Wirten, hey, ihr könnt euch einen Sirup nehmen und weiterverkaufen. Ne? Nehmt die Halbliterflaschen, gebe ich euch zum Literpreis und wenn einer fragt, gebt ihr mir eins mit. Weißt du, so.
Aber das ist so zum Beispiel, mein Produkt ist so, ich habe ja angefangen mit ganz kleinen Händlern, ganz kleinen Gastronomiehändlern. Und dann sind halt die Großen gekommen, weil irgendwann wirst du interessant und du glaubst da am Anfang, glaubst du mal bei alle an. Die Gressern sagen dann, hey, was willst du mit dem Produkt? Die auf gewinnst du da, braucht man nicht. Irgendwann kommst du mal zu einem Gress, 3 Jahre, dann singst du auf die Messen und dann sagen sie, ja, ist interessant. Dann nehmen sie die Großen, also ein Großer fällt mir da jetzt speziell ein, und dann kommen die anderen her und sagen, hey, du hast gesagt, das ist exklusiv. Sag ich, ihr habt es schon 2,5, 3 Jahre, ihr habt die Möglichkeit gehabt, dass ihr euch einen Kundenstamm aufbaut. Also, was du musst, es ist ein Geben und Nehmen, die müssen auch was leisten für die. Und dann habe ich bemerkt, dass zum Beispiel Gastronomiebetriebe gesagt haben, hey, pass auf, meiner verkauft man das, wenn du zu mir rein bist, dann musst du mir das auch verkaufen. Und dann, das hat sich wieder so gefeckt, dass die waren zufällig wirklich, das hat Momentum aufgenommen. Und darum, aber das hast du am Anfang, glaube ich, man denkt es klar. Und da wächst man es rein in die Schiene. Mir ist zumindest gegangen.
Ja, voll.
Ja,
voll.
Und auch, was man einfach nicht vergessen darf, Handel und Gastro sprechen zwar eigentlich dieselben Leute an, aber haben unterschiedliche Triggerpunkte. Und darum finde ich, beides hat seine Berechtigung, aber weil der eine hat sozusagen, genießt dann praktisch zum Essen oder beim Essen, vor dem Essen, nach dem Essen, was auch immer, oder aus Essen selber, aber der klassische Lebensmitteleinzelhandel oder auch Großhandel-Einkäufer kauft es für daheim. Also das sind zwei verschiedene Szenarien, die sich aber nur über Neugier und Interesse eigentlich befruchten.
Ja.
Und das Witzige ist, über Beispiel, zum Beispiel, ich darf ja meine Sachen beim Fernreiterhof, und die pushen uns wirklich, weil die erzählen auch die Geschichte und was der gerade Speckbirn und Herzblut, das funktioniert extrem gut. Und vielleicht keine 5 Kilometer davon entfernt, ist der Maximarkt, großer Lebensmittelmarkt. Und die profitieren, obwohl sie es beide gar nicht wissen, voll voneinander, weil der eine sagt, habe ich schon gesehen. und der eine sagt, habe ich schon probiert.
Ja.
Und das ist voll pervers, weil die befruchten sich wirklich gegenseitig, obwohl jeder eigentlich glaubt, dass das einem eher was nimmt, es ist genau das Gegenteil. Mhm. Das ist völlig gestört eigentlich. Und ich bin draufgekommen, dort, wo es beides gibt, funktioniert der Verkauf auf beiden Seiten.
Ja.
Besser sogar. Das ist völlig schräg irgendwie.
Es ist, ja, ich fände es gar nicht so schräg, ich fände es eigentlich nachvollziehbar, ganz ehrlich gesagt.
Ja, aber so, wenn man das erste Mal hinschaut, ja, das glaubt man, es so, ist genau umgekehrt.
Ja,
aber es ist es eben,
witzig. Das stimmt, und es ist auch, wenn drei Gastronomen nebeneinander haben, weil dann hat er schon probiert, hat sie am Tag, oder? Dann kauft er es beim nächsten genauer so.
Sehe ich nämlich genauso.
Und ja, hat die Idee, was er trinken kann, wie oft denkt man sich, was soll ich trinken, wieder die Limo, was die, und dann hast du was Eigenständiges, was du daheim vielleicht auch hast. Cool. Und dann trinkst du es. Aber ich finde es witzig, was der gerade in der Gastronomie beim Thema Wein. Ich habe immer gesagt, ich möchte keinen Wein, der was in jedem Supermarkt steht. Aber im Endeffekt ist es ein klein kariertes Denken.
Ja, genau. Ja, aber man isst dort.
Man erwischt
sich ja selber, oder?
Man erwischt sich selber. Und weißt du, es gibt ja viel so die alte Gastronomie, die sagen, da kommen dann die Aussagen, nein, der kaufe ich sicher nicht, das gibt es ja im Supermarkt. Na und? Aber du musst deinen Wert selber so verkaufen, hinter deinem Konzept stehen. Und wenn du wirklich weißt, was du hier willst, dann kennen die anderen in Wahrheit eh wurscht sein, wenn du selber gut bist.
Es ist halt sehr, also ich kenne das mit der Preisthematik, weil wir sind trotzdem einfach verhältnismäßig. Mhm. Gell? Wir werden ja trotzdem mit allem verglichen. Als Sirup stehen wir teilweise neben einem, sagen wir, Jo-Sirup, der zwar 79 kostet für 0,7, gell? Und dann steht halt unserer für 10,90, 11,90 im Regal, gell? Und 0,5. Aber das ist halt einfach schon, ich verstehe ja auch die Leute, gell? Dass die sagen, hey, ich muss ein wenig sparen, das gönne ich mir jetzt vielleicht nicht, gell? Wenn man es aber wieder hochrechnet und kauft sich jetzt, sagen wir mal, den Klassiker und verkauft sich 15 Seil, was man rausbringt aus einem halben Liter, ne? Klassische Coca-Cola oder sonst irgendeine Cola, dann bist du eigentlich teurer in Wirklichkeit, gell? Also, und das ist halt so, aber das ist halt, natürlich hast du da Fertigflaschen und so weiter. Und das ist auch der Klassiker. Und ich sage auch immer, es hat alles seine Berechtigung. Gell? Ich bin ja, ich finde ja das alles super. Ich mag ja alle Vielfalt und ich trinke ja selber mal Cola. Und ich sage immer, wenn es Coca-Cola nicht gab es mir wahrscheinlich auch nicht.
Genau, das ist
und ja, und ich sage dann auch immer, ja, Cola hat halt einfach auch 100 Jahre Vorsprung.
Das und, ist, und jeden kannst du nicht glücklich machen.
Genau. Aber nur, das wollte ich nämlich schon noch eben auch sagen. Dieses Bewusstsein natürlich, ja, boah, es ist halt schon teuer und so, das höre ich natürlich oft, gell, das ist mir auch klar.
Ich glaube, das kennen
wir auch. Wir sitzen drei Qualitätsproduzenten, ja, die wir überall in der Premier League spielen, was die Preise anbelangt. Genau. Das muss man einfach so sagen. Ja.
Es ist halt einfach so, man muss halt sagen, der Handel verdient was, da kommt einiges drauf, Gastro, es sollen alle verdienen, es muss ja jeder seine Sachen zahlen, das ist ja ganz klar. Bei mir war halt von Anfang an der Anspruch da, ich mache das geilste Produkt, das tue ich rein und das, was dann rauskommt, das ist es. Das war der Anspruch, das hat einen Wert. Und das ist halt im Endeffekt, wenn man es dann runterbricht, ist es ja nicht so schlimm, weil dann, sage ich mal, dann kostet es 80 Cent, oder? Die Portion Beta Cola und die genießt man und das ist was Besonderes und das können dann die Kinder auch mal trinken und da werden sie nicht komplett narrisch, oder? Weil kein Koffein drinnen ist und so weiter. Und es ist wirklich, also wir haben Leitgeschichten erzählt, wo die Oma gesagt hat im Altenheim, sie will unbedingt eine Beta-Cola haben, weil sie trinkt so gerne.
Weil sie Beta so geil findet.
Jetzt
wird er rot.
Jetzt war mir was eingefallen, sage ich jetzt da nicht.
Ich sage nichts. Ja, wir haben gerade so viel geredet wegen Verkaufen, Preisthematik. Wo, wenn die Hörer was suchen, wo können sie das Produkt kaufen?
Also in sehr vielen Bioläden haben wir es, genau. Dann, du hast erst den Maximarkt angesprochen, also in Oberösterreich sind wir relativ breit aufgestellt. Wir haben das Fachel, also in Linz sind wir auch relativ gut, Fachel, Biertempel, dann haben wir einige regionale Spaß, also sehr viel regionale Spaß bei uns im Berg der Strasser zum Beispiel. Oder in Hörsching gibt es zum Beispiel, Meier Huberpeter und so weiter. Also man kennt die alle persönlich. Dann Biller Plus Oberösterreich ist eigentlich ein starker Partner.
Okay.
Da sind wir eigentlich überall drinnen. Da kommt man eigentlich auch von Braunau bis ins Seengebiet eigentlich.
Unimarkt war es da früher drin, oder?
In jedem, Unimarkt oder? War wirklich einer meiner ersten großen Partner. Da haben wir alle selber beliefert, alles direkt aufgebaut eigentlich auch. Das hat uns auch letztes Jahr gescheit wehtan, muss ich ehrlich sagen, weil das war echt ein super Verteiler. Das hat eigentlich echt super gepasst, genau. Und ja, und da schaut man halt jetzt, dass man so viel wie möglich mitnehmen kann, aber man muss natürlich eben das Ganze kompensieren, weil die Teuerungen für die letzten Jahre waren halt, haben sie dann dahingehend halt schon massiv geäußert, oder? Also letztes Jahr dann immer auch einen Mitarbeiter kündigen müssen nach 8 Jahren, weil das einfach, weil man nicht mehr leisten hab können. Und ich habe die Preise eben auch nicht so weitergeben können, ja, auf der anderen Seite wiederum. Und was der, wenn der Mitarbeiter innerhalb von 4 Jahren um 8.000 Euro mehr kostet, wird halt dann irgendwann einmal schwierig. Gell? Und das ist halt irgendwie, wo ich sage, ja, das sind halt so die Thematiken, die man als Unternehmer hat, und macht man seine Erfahrungen, man macht natürlich seine auch für selber Fehler, ganz klar. Das muss man auch reflektieren oder hat vielleicht dort und dort spät reagiert, also das muss ich auch sagen. Gell? Aber am Ende des Tages, ja, lernt man halt dadurch und man versucht halt eben in dem Wachstum zu optimieren und um das Ganze zu kompensieren sozusagen. Und wenn man das so gut wie möglich hinbringt, dann kann man auch bestehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Spiel in die Richtung noch so weitergehen kann und so weiter. Ich gebe halt mein Bestes und ich sage immer, solange es mir Spaß macht und so. Und jetzt ist halt natürlich auch ein Punkt erreicht, wo es die Leute speziell in Oberösterreich auch schon kennen, gell? Oder halt jetzt da super 2 Michelin-Sterne in Wien, der halt mit Peter Kohler einfach da vor dem Gast Eis macht, zum Beispiel.
Damit. Das ist schon geil.
Das ist, halt schon...
Ja, 2 und 3 Sterne, oder?
Ja, 3 Sterne, genau, da gibt es eh nicht so viel, das kann man ja ahnen. Der hat auch schon Dessert gemacht, genau, in Wien. War großartig, habe mich brutal gefreut. Also auf sternefresser.de, glaube ich, heißt das, gell? Oder sternefresser.at oder so. Da hat es ein Bild einmal davon gegeben. Ich habe es selber leider nie gegessen, aber da war halt auch überall Peter Kohler dort. Und genau, der Armatur hat dann damals sogar bei mir diese hat dann, ja, genau.
Nein, der war schon sagen, sowas.
Ja, das war für mich wirklich ein Gitterschlag. Ja. Also ich habe ihm tatsächlich dann einen Brief geschrieben einmal und habe ihm ein Weihnachtsgeschenk geschickt von einem Käser aus dem Nachbarort, der Blauschimmelkäse macht und so, oh, und habe ihm dann was geschickt und habe ihn dann bedankt. Auch.
Ja, ich verwende auch den Peter Kohler.
Ja.
Blauschimmelkäse.
Ja, ja. Haben wir einen coolen Bauern, der Eberratte für mich auch angebaut, die heißen Zirkus und Cheese in Bobnerkirchen.
Zirkus
und Cheese, okay. Das hier hat einen kompletten Zirkus aus Norddeutschland mitgenommen, die hat den geerbt quasi und die haben da auch Zirkus, also? Und die haben da volle die Connections und so weiter und okay, machen Vorführungen morgen am Abend, also das ist dann in dem Fall nicht morgen am Abend in der Sendung, aber ja, genau, da gibt es wieder Vorstellung. Entschuldigung.
Genau. Ich würde euch jetzt einmal sagen, wir haben extrem viel geile Einblick gekriegt. Und wir haben aber nur eine ganz wichtige Rubrik, bevor wir aufhören. Du bist nicht gebrieft, aber du wirst uns jetzt einen Einblick in den finsteren Teil deiner Seele gewähren.
Oh mein Gott.
Nein.
Was kommt jetzt?
Und da würde ich jetzt einmal sagen, Jingle ab.
Die Henkersmahlzeit.
Wir haben immer noch eine Rubrik, die heißt die Henkersmahlzeit und das Henkersgetränk. Wenn du weißt, morgen ist vorbei, holst Pyjama auf, eine Nägel zu, morgen ist vorbei. Heute ist dein letztes Essen. Kann ein Menü sein, kann ein einzelnes Essen sein. Was würdest du gern essen und was würdest du gern trinken aus deinem finalen Genussmoment?
Ja. Ich sage es jetzt einfach, weil das ist irgendwie so mein Leibspeise und einfach.
Das geht's ja. Genau, um das geht's.
Also ich würde sagen, in dem Fall sind es Rindsbackerl mit einem Kartoffelpüree und einem Selleriestroh drauf. Und im Idealfall, wenn ich mir es schon wirklich aussuchen kann, dann nur ein Gummiknädel von meiner Mama dazu.
Geil. Was trinkst du?
Was trinkst du dazu?
Was trinke ich dazu? Eine halbe.
Gutes Mühlviertler Bier.
Eine halbe, was trinke ich? Entweder Biozwickel vom Freistädter oder Hofstädter Kübibier.
Ah, ja, ich hab gehofft, dass du sagst, Hofstädter Kübibier.
Ist ein Bier.
Ist eine Bank.
Absolut
eine Bank. Ja. Kenn ich schon ewig.
Sehr geil. Vielen, vielen Dank, Peter. Also,
ja, danke, ja.
Also großen Respekt vor dem, was du machst, weil ich weiß, wie viel Energie, wie viel Leidenschaft, wie viel Leiden da drinnen steckt.
Ja, so wie ihr alle, gell?
Ja, aber wisst ihr was, ich möchte trotzdem keine Minuten tauschen, weil am Ende des Tages, du lernst so geile Leute kennen.
Boah, das
sind so viele Menschen, wo du denkst, fuck, die hätte ich sonst nie kennengelernt.
Ja.
Und von dem zieht man dann schon wieder und drum.
Absolut.
Also, hey, halt die Ohren steif, zieh's durch, weil ich finde, es ist ein geiles Produkt.
Ja, danke, perfekt. Danke, hat
mich viel gefreut. Was mich auch interessieren darf, auf deiner Homepage stehen sicher die Bezugsquellen, also wo man es kaufen kann.
Genau, wir haben so eine Seite, da gibt's, hier gibt's Beta Cola. Ja. Muss man immer, wenn man wirklich weit fährt, vielleicht vorher dort einmal anrufen, weil
ob's das da ist.
Genau, und der eine hat den Sirup, der andere hat die Limo und so weiter. Genau, das gibt's dort.
Wir werden das verlinken in die Shownotes, in der Beschreibung. Und in diesem Sinne sage ich, geile Geschichte. Mir taugt es, dass wir drei eigentlich alle lauter so Qualitätsfanatiker sind. Jeder die gleiche Geschichte hat und jeder das gleiche Herzblut eingeschickt hat beim Ganzen.
Ja, voll.
Und danke von meiner Seite, war echt ein cooles Gespräch.
Ja, danke, hat mich auch voll gefreut.
Liebe Leute, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Und wie bei jeder wunderbaren Sitzung hat der Herr Stürmer das letzte Wort.
Bleibt sauber und scheißt mir ganz zu.
Viert euch. In diesem Sinne, macht es gut. Und viert euch. Servus.
Servus.